Fast schon Dezember.
Fast schon Dezember.
Und wir haben wieder monatelang nichts von uns hören lassen.
Ja.
Es ist schockierend.
Ja, es ist wirklich schockierend.
Und es tut mir auch leid, aber
ja.
It is, wie it is.
Aber es ist halt immer die Zeit. Es gibt nur 24 Stunden am Tag.
Wenn man da was dran ändern könnte.
Ja.
Man könnte was dran ändern, aber ich weiß nicht, ob das dann so.
Das wird's nicht, das wäre nicht gesund, glaube ich.
Nee, ich glaube auch nicht. Das leben wir ja bei Rick und Morty, wie das so ist mit Zeitreisen und Dimensionssprüngen. Genau. Ich mein,
wir können uns gerne um 4 Uhr morgens dann hier treffen. Dann können wir schön
Schlaf,
mit Sonnenaufgang.
Schlaf, den müsste man einfach mal abschaffen. Nee.
Schlaf.
Ja. Weil dann hätte man mehr Zeit.
Ja, hätte man mehr Zeit, ganz genau. Oder man muss das effektiver einsetzen. Es gibt ja Leute hier, der wie heißt er? Der auch immer bei Joe Rogan ist, dieser Navy.
Ach so,
Typ.
Joko Winnick oder
ja,
so?
Ja, der schon immer morgens um 4 Uhr aufsteht.
Auch The Rock sehe ich ja immer beim Instagram-Account. Der macht ja auch immer Training schon um 5 oder so. Ich auch denke, also weiß ich nicht. Also ist das was man eigentlich durchhalten kann länger. Also geht das wirklich?
Ich meine, du wirst dann natürlich abends früher müde, das ist ja klar. Also ich bin ja generell auch ein Frühaufsteher.
Ja.
Das ist also
ich habe das ja eine ganze Weile auch gemacht, als wir hier die ersten Jahre morgens schön zum Sonnenaufgang, spirituelle Praxis, 1,5 Stunden. Und dann ging erst der Tag los. Aber ich gebe zu, als wir dann das Kind bekommen haben und dann ist das natürlich hinter den Tisch gefallen. Und jetzt muss ich zugeben, kriege ich das nicht mehr auf die Reihe. Da bin ich einfach zu platt.
Ja.
Also.
Ja, wir sind auch. Wir sind auch, man wird ja auch nicht jünger. Und man muss sich seine Zeit schon gut einteilen.
Ja, komm, dann lass uns mal loslegen, damit wir die Zeit gut einteilen.
Aber wir sind doch jetzt schon, ist das
schon
ein gutes Cold Open.
Aber das war das Cold Open, jetzt kommt das, der
Credit.
Die Credit Sequence, genau.
Ja, genau.
Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach
Om.
Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Strehberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht finden wir ja heute eine in Ausgabe 58 von Viele Wege führen nach Om.
Ja,
genau.
Haben uns lange nichts von uns hören lassen, wie wir gerade schon festgestellt haben.
Nee.
Tut uns leid, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns und habt trotzdem Spaß an einer neuen Episode heute.
Ja, genau.
Die, sagen wir mal, seltenerweise haben, andererseits, nee, wir haben kein Thema.
Nee,
sagen wir
haben
so richtig.
Nicht.
Es ist ein Kessel buntes, ein Potpourri der guten Laune.
Ja, zum Jahresabschluss lassen wir mal lang hängen und
wir haben gedacht, wir lassen lieber mal von uns hören, ohne irgendwie großes Konzept, als dass wir schweigen.
Ja, ja.
Manchmal ist Schweigen zwar besser.
Ja, aber ich finde das wichtig. Ja. Ich meine, ist das nicht sogar schon bei uns so eine kleine Tradition, dass wir zum Jahresende immer irgendwie so ein bisschen Kokolores, so ein bisschen Kesselbuntes machen?
Wir reden, glaube ich, immer Kokolores, heute besonders viel Kokolores. Wir haben auch gedacht, wir haben vielleicht noch den einen oder anderen Tipp fürs Weihnachtsgeschenk, für den Liebsten oder die Liebste, die sich vielleicht für merkwürdige Dinge interessieren.
Ja.
Da haben wir so ein paar Sachen. Aber wir reden heute auch noch kurz über die Insight-Konferenz in Berlin.
Genau, das
hatten wir letztes Mal schon angekündigt. Wir versprechen auch, wir hören ja auch eure Stimmen, dass wir mal wieder mehr über andere Themen als über Substanzen sprechen. Das hat sich jetzt mal wieder so ein bisschen ergeben, weil diese beiden Konferenzen hintereinander waren. Aber die Breaking Convention, das war ja letzte Folge unser Thema. Und dann war ich auch noch auf der Insight-Konferenz. Das ist quasi ja so ein ähnliches Ding, auch eine Konferenz über Psychedelika in Berlin.
Aber auf so eine typisch, kann man sagen, das ist so eine typisch deutsche Version von der.
Ja, auf jeden Fall, ja, so ein bisschen schon. Also können wir gleich zu kommen. Ich wollte nur eben kurz ankündigen, also wir werden da jetzt nicht so ewig viel drüber reden.
Genau.
Ne, weil, wie gesagt, erstens ist es leider im September gewesen und ich kann mich an die Hälfte schon nicht mehr erinnern und selbst meine Notizen, ich kann ja meine eigene Schrift nicht gut lesen, habe ich schon Probleme gehabt und habe mir auch gedacht, ich erzähle jetzt einfach so ein bisschen so meine Gesamteindrücke und wer sich wirklich vertiefen möchte, es gibt auch einen YouTube-Kanal von der Mind Foundation, da verlinken wir dann in den Shownotes zu, wo man auch einen ganzen Stapel von wirklich exzellenten Vorträgen sich angucken kann. Ich glaube, da ist weitaus besser, als wenn ich die jetzt unbeholfen versuche zusammenzufassen, wo ich die A schon mal von vornherein alle nicht verstanden habe und B dann auch jetzt nach 3 Monaten die überhaupt nicht mehr zusammenkriege.
Ja.
Da tun wir keinem einen Gefallen. Also deswegen gleich nur so ein paar grundsätzliche Eindrücke. Und danach sprechen wir dann über ein paar Fernsehserien, die wir gesehen haben, die nämlich ganz interessant sind, auch für euch als Hörer hoffentlich und Hörerinnen. Und dann eben gucken wir mal, was so passiert.
Ja, einfach mal.
Ein paar Geschenkideen.
Ja.
sinnieren übers genau, Leben an
übers
sich.
Leben
an ja, sich. Genau. Also deswegen, genau. Aber du fragtest gerade, Gary.
Ja.
Genau, also ich, da hast du schon den wie sagt man, irgendwas.
Den Nagel auf den Kopf.
Das wollte ich sagen.
Ja.
Na doch, der Nagel auf den Kopf ist nicht schlecht. Also tut zwar bestimmt weh.
Also es gibt, jetzt muss man aber auch dazu sagen, auch in England bei der Breaking Convention geht es ja jetzt nicht über Tische und Bänke.
Generell. Nein, natürlich.
Also das ist da schon auch sehr gesittet. Und das
ist sehr gesittet, sehr professionell, aber wie ich das ja letztes Mal beschrieben habe, ist es schon ein bisschen psychedelischer im Sinne von, dass man weitaus mehr Aspekte der psychedelischen Kultur zeigt, wobei auch die Aspekte hier sichtbar waren. Es gab auch bei der Inside-Konferenz natürlich Künstler und Ausstellungen, es gab auch Musikveranstaltungen und es gab auch diverse Pre-Conference-Workshops, also wo man am Wochenende vorher hingehen konnte, unter anderem auch zum Beispiel in Holotrope Atemgeschichte, das war sogar ein bisschen weiter vorher. Und so, und dann eben natürlich Vorträge. Also es war vom Grundsätzlichen her was recht ähnlich. Aber eben, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, also irgendwie die Breaking Convention wirkt so ein bisschen wilder, ein bisschen crazier vielleicht, ohne dass man jetzt sagen möchte, dass es da nicht ganz viele total wissenschaftliche und tiefgründige Vorträge gab oder so. Aber da, es wirkte einfach so ein bisschen wilder. Ich würde mal sagen, du hast es schon gerade ganz gut gesagt, ist die ein bisschen deutscher.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Obwohl natürlich jetzt auch viele internationale Speaker da waren. Aber es ist natürlich organisiert eben von der Mind Foundation, die eben hier aus Deutschland ist. Mhm. Der Henrik Jung-Abele ist ja so da der Hauptmacher, seine Frau, die Andrea. Und dann unter anderem auch noch der Thomas Metzinger, ein sehr berühmter deutscher Philosoph, der sich sehr für das Thema interessiert. Noch diverse andere, verzeiht mir da, wenn ich da jetzt nicht jeden aufzähle. Aber wie gesagt, es geht ein bisschen deutscher zu. Also es fand ja statt an der Charité in Berlin. Und einem sehr tollen Hörsaal, also wirklich ganz, ganz gediegen und sehr, sehr schön. Und es gab dann so diverse kleinere Konferenzräume. Und so der erste Eindruck ist, man sah irgendwie mehr Leute in lockeren Anzügen zum Beispiel.
Ja, ja.
Und weniger, ich sag jetzt mal, Hippies. Es ist jetzt völlig, ich übertreibe jetzt in jeder Hinsicht, aber so, um das mal so generell zu erklären. Und es wirkte alles etwas nüchterner, etwas rationaler und etwas wissenschaftlicher. Und das war auch, ist auch Intention. Also es ist auch ganz klar, dass die Mind Foundation selber auch sich sehr das rational-wissenschaftliche auf die Fahne schreibt, auch versucht, wenn ich das richtig verstehe, dass man weniger sich jetzt auf spezielle spirituelle Pfade bewegt oder auch bestimmte rituelle Varianten von psychedelischer Substanzaufnahme nimmt, sondern das Ganze versucht, mehr auf so einen nüchternen, rationalen Boden zurückzubringen, zumindest in der Art, wie man damit umgeht, was passiert, wenn man diese Substanzen nimmt. Das kann man natürlich nur begrenzt kontrollieren und das ist natürlich auch crazy in vieler Hinsicht, aber eben so das Ganze drumherum.
Ja.
Ne?
Ja.
Also es gab jetzt keine Schamanen, die auf Schamanentrommeln rumgetrommelt haben oder eben eine ganz wilde Sachen, sondern es war wirklich, ich würde auch sagen, die allermeisten Leute, die da waren, waren entweder Dozenten, Forscher oder Studenten von diesen Forschern und Dozenten oder eben die sonst auch interessiert sind für an Philosophie, Neurowissenschaft und solchen Dingen.
Also man nimmt das schon sehr ernst und aber meinst du, das ist das jetzt einfach, dass man sich für diese Richtung entscheidet, für dieses eher Nüchterne, ist das jetzt so ein Ding, um sich jetzt bewusst von London, von der Breaking Convention abzuziehen?
Oder
meinst du, das ist tatsächlich
so ein
bisschen deutsch?
Das ist so, also ich meine, müssen wirklich mal schauen, dass wir auch mal versuchen, mit einem der Mind-Leute auch mal ein Interview zu machen, weil ich glaube, die können das viel besser erzählen. Also alles, was ich jetzt hier sage, ist ja durch meinen Filter und ich muss wirklich sagen, also erstmal vielleicht vorab muss ich sagen, dass die Qualität der Konferenz ganz fantastisch war. Also es war wirklich super organisiert. Also die Qualität der Vorträge, die ich gesehen habe, waren durch die Bank exzellent. Also auch nicht nur inhaltlich, auch wie vorgetragen wurde, welche Menge an Informationen in relativ kurzer Zeit verständlich doch rübergebracht wurde. Also so gut es geht, im Sinne von, ich persönlich bin ja auch nicht so unbedingt wahrscheinlich die Hauptzielgruppe von diesem Kongress, weil das richtet sich eben auch an Wissenschaftler.
Ja.
Ne, also das ist eine wissenschaftliche Konferenz. Das ist jetzt nicht irgendwie ein lustiges Convention-Ding, sondern da versuchen wirklich Wissenschaftler sich auch auszutauschen, weil es ja nun auch noch immer ein Thema ist, was nicht so weit verbreitet ist an den Unis und so. Also da freuen die Leute sich natürlich, wenn die sich da treffen, austauschen können, Vorträgen zuhören können. Das hat ein sehr, sehr hohes Niveau, was meinen intellektuelles Verständnisvermögen oft auch überstiegen hat. Mhm. Ne, also da muss ich auch sagen.
Aber ich meine, der Austragungsort, der Veranstaltungsort, die Charité, das ist ja, das ist ja schon
ein Statement, ja.
Ein Statement.
Genau, natürlich. Wollte
ich gerade sagen, das ist ja ein Tempel.
Wobei man ja sagen muss, die Breaking Convention findet auch an der Uni statt in Greenwich.
Muss man auch sagen.
Ne? Also
naja,
ist ja nicht, dass die in einem Hippie-Haus stattfindet.
Nein, also das ist nicht Burning Man.
Nein, ich versuche das ja nur auseinander zu dividieren, so ein bisschen, um zu gucken, was ist so der Geschmack, der Duft dieser beiden Konferenzen.
Ja, ja,
ne? Und da muss ich sagen, der eine ist eher Räucherstäbchen und der andere ist eher Uni. Hörsaal, wenn man es mal irgendwie auf was runterbrechen will. Das ist natürlich, wird dem nicht wirklich gerecht, aber nur mal, um vielleicht den Leuten, die jetzt da keinen Zugang zu haben oder die nicht da waren, eine ungefähre Idee zu geben.
Ganz kurz, wie oft gibt es die?
Auch alle 2 Jahre.
Alle 2 Jahre, genau. Und wie lange ist das schon? Wie lange gibt es
das? Das ist die zweite.
Okay.
Ja, und
die erste in der Charité jetzt?
Nee, die erste war auch in der Charité.
Ah, okay.
Die war aber an einem anderen Ort in der Charité, aber die war auch da.
Naja, also wie gesagt, also wie wir gerade schon sagten, das ist ein Statement. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Ja. In so einem, naja, also wie gesagt, da ist ganz klar natürlich die Bemühung auch, dieses ganze Thema aus dieser Ecke rauszuholen. Hm. Also ich sag mal von Hippies über Schamanen, über irgendwelche Verrückten. Ich benutze jetzt hier immer so krasse Worte,
schon klar.
Eben wegzubewegen und zwar ins Labor, in den Hörsaal und in einen intellektuellen Diskurs, ne?
Genau.
Also ich fand so ein bisschen, Psychedelika werden ja immer als nicht spezifische Verstärker auch beschrieben. Also egal, wie du, mit welcher Stimmung oder mit welchen Ideen oder Gedanken du in eine psychedelische Erfahrung reingehst, das wird ja auch gespiegelt. Die nehmen ja nur dich mit sozusagen und verstärken das, was da ist. Und das ist hier, finde ich, auch so ein bisschen vielleicht so, dachte so, ja, das rationale Intellektuelle, was die Insight mehr einen größeren Schwerpunkt drauf legt, das ist dann auch das, was natürlich durch die Leute durchkommt. Ne? Während, wie gesagt, der Breaking Convention vielleicht ein bisschen auch die etwas schrägeren Themen ihren Platz haben. Ne? Also wie gesagt, also ich muss sagen, ich fand das wirklich fantastisch und ich habe auch gerade ein bisschen rumgesessen und habe mir die ganzen Notes ja durchgeguckt und wie ich schon gerade sagte, ich glaube, es ist wirklich besser, man guckt sich das einfach mal an.
Genau.
Und ich kann da, also gerade den Talk von Thomas Metzinger kann ich empfehlen, der über das Thema Bewusstseinskultur spricht, also wirklich über den Versuch, wie kann ich diese ganzen, also kann ich neue Forschung über das Bewusstsein, die ja nicht nur Psychedelika betreffen, sondern auch alle anderen, Neurowissenschaft und so weiter, wie kann ich das in die allgemeine Kultur reinbringen? Und ein Thema war aber eben natürlich auch, wie kann ich Psychedelika wieder in die Kultur bringen, in einen gesellschaftlichen Diskurs. Ne? Also wie können auch Leute irgendwann die Möglichkeiten bekommen, unter vernünftigen Bedingungen Psychedelika zu nehmen? Wie kann die Kultur damit umgehen? Aber selbst so Ideen wie, wie kann man die Leute versichern? Ne? Also die Leute, die jetzt Psychedelika nehmen, in sagen wir mal in einem offiziellen Kontext, wie können die versichert werden? Wie kann die Gesellschaft das tragen und nicht und so weiter? Also da gibt es ja, also ich sage ja Philosoph, Herr Metzinger, ein grandioser Philosoph, der allein in diesem einen Talk 45 Minuten so viele Ideen reingebracht hat. Also da könnte ich jetzt unzureichend mehrere Stunden drüber reden. Aber wie gesagt, guckt euch lieber diesen einen Talk an oder so. Also das ist einfach schon super faszinierend. Es gab so viele kleine Punkte. Ich frage mich gerade, ob ich da nochmal so ein paar Sachen eingehe. Also was ich faszinierend fand, eben Spiritualität und im klassischen Sinne fand wenig statt. Es gab halt die Vortragsreihe über Philosophie. Es war halt der Vanya Palmer da, ein Zen-Mönch aus der Schweiz, der auch selber mit Substanzen gearbeitet hat. Und an dem Kloster in der Schweiz, wo er ist, da gab es vor ein paar Jahren auch von dem Milan Scheidegger initiiert und dem Franz Vollenweider aus Zürich eine sehr tolle Forschungs- ja, wie heißt das, ein Experiment. Mhm. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, wo halt eben sehr erfahrene Zen-Mönche Psilocybin genommen haben in so einem Retreat-Kontext.
Ja, ja, ja.
Das können wir auch nochmal zu verlinken. Fand ich, ist hochspannend gewesen, ne, weil das ja auch immer so ein Thema ist. Ne? Ist das irgendwie eigentlich legitim, Psychedelika zu nehmen im spirituellen Kontext? Gerade auch im Buddhismus gibt es da ja sehr kontroverse Haltungen zu. Ja, ja. Aber auch in anderen spirituellen Kreisen wird da sehr kontrovers drüber diskutiert. Das fand ich eine ganz tolle Sache. Was ich interessant fand, mal so eine Zahl war, dass an irgendeiner Stelle mal jemand sagte, dass es in weltweit ungefähr 300 Millionen User von Psychedelika gibt. Aber in den ganzen Studien, die in den letzten Jahren gemacht wurden, insgesamt 1200 Probanden nur waren. Also um auch nochmal darzustellen, dass es immer noch ein sehr, sehr, sehr kleiner Forschungszweig ist.
Ja,
ne? Und da ist ja unheimlich viel erforscht worden, haben wir ja schon oft drüber geredet, muss ich heute, glaube ich, nicht alles wiederholen. Aber das fand ich nochmal so eine ganz interessante Zahl.
Wahnsinn, ja.
Was ich auch noch interessant fand, war mal so diese Sache, dass die wenigsten Politiker damit irgendwie Erfahrung haben mit Psychedelika und dementsprechend auch keine Motivation haben, am Status quo dieser Substanzen, also
was
vor allem vom Verbot zu was zu ändern.
Hat das was damit zu tun, dass das vielleicht alles, dass du als Politiker hauptsächlich Kopfmensch bist und
ja, das ist sicherlich, aber du bist natürlich auch vor allen Dingen eine öffentliche Person.
Ja,
eine
Urkunde,
ne? Und du und noch sind die Substanzen ja fast ausschließlich überall illegal. Das heißt, du machst dich ja quasi strafbar und als Politiker willst du dich wahrscheinlich nicht auf so dünnes Eis bewegen. Ja. Ne? Dann fand ich noch einen hochinteressanten Faktor, dass
aber Moment, ja, warte mal, ganz kann ich noch mal ganz kurz.
Nein, du
weil hier gesagt, steht, weil hier steht, du hast hier notiert, Politiker nehmen kaum LSD. Gibt es denn welche, die es nehmen, die sich dazu auch bekennen?
Das oder? Weiß ich nicht, nee. Oder? Aber ich würde mal jetzt ganz
die Grünen,
diese Hippie-Bande, die haben doch garantiert schon mal gekifft und LSD eingeworfen. Nein, da würde ich jetzt ernsthaft von ausgehen.
Ja,
ich glaube jetzt nicht, dass Horst Seehofer da große Erfahrung mit hat.
Die AfD ist, bestimmt auch nicht. Nee, wird das eher gut tun wahrscheinlich.
Ich denke auch. Also ich sag mal, es das heißt ja nicht umsonst Bewusstseinserweiterung. Aber auch da muss man wieder sagen, ne, dass es ja der unspezifische Verstärker ist. Wer weiß, was das ausmacht.
Wer weiß,
ne? Also das ist, ich will da ja nicht immer sagen,
die Büchse der Pandora macht man da womöglich noch auf. Nee, das wollen wir auch nicht. Genau.
Genau, was ich gerade noch sagen wollte, was ich echt auch interessant fand, auch nochmal so als Gedankengang, dass die Anzahl der Substanzen sich so unfassbar vermehrt hat in den letzten Jahren. Also es, bis vor 20 Jahren gab es halt eine Handvoll, ne, also LSD, Psilocybin, MDMA, DMT und so ein paar Sachen. Mhm. Und inzwischen gibt es 730 neue Substanzen, weil eben diese Research Chemicals so eine Hochkonjunktur haben und man alle möglichen, wir haben ja schon mal über 1P-LSD geredet, was ja de facto auch eine neue Substanz ist, wenn auch nur ganz geringfügig
Da wird ein Baustein wird verändert und dann ist es praktisch neu.
Genau, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Sachen, die alle nicht erforscht sind, die jetzt alle auch kursieren und man mit denen ja auch umgehen muss. Ne? Ja. Also das fand ich auch nochmal interessant.
Sind die jetzt eigentlich auch verboten, die Research Sachen hier in Deutschland?
Ja, gut.
Da war ja der letzte Stadtfeier, dass sich das so anbahnte.
Da haben wir ja extra mal eine Sendung drüber gemacht und ich muss zugeben, ich habe mal neulich nochmal geguckt. Ich meine ja, dass sie jetzt inzwischen das irgendwie, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Okay. Da müssten wir auch nochmal gucken, das stimmt. Mhm. Ja, also wie gesagt, und ein sehr interessanten Aspekt, das hat mir auch gefallen, war, das war auch, glaube ich, vom Thomas Metzinger, dass es nicht darum geht, bei all dieser Arbeit, also sei es, also bei der Bewusstseinsarbeit, egal mit oder ohne Substanzen, dass es eigentlich nicht darum geht, nur um glücklich zu sein.
Mhm.
Weil das Glücklichsein, das ist ja auch ein Nachjagen eines Gefühls.
Ja, genau.
Und das hat ja auch viel mit Verdrängung vielleicht zu tun oder so, sondern er hat gesagt, und das trifft sich ja mit dem Thema, was wir oft hier haben, das geht darum, präsent zu werden.
Präsent zu sein, zu sein.
Genau, präsent zu sein und eben dann auch zu akzeptieren, wenn es eben gerade nicht so prickelnd sich anfühlt.
Mhm.
Und er meinte sogar, ob es nicht sogar wichtig wäre, dass es die Menschen noch unglücklicher werden, damit sie den Arsch hochkriegen und den Planeten zu retten. Und das ist natürlich auch eine interessante Frage, ne? Weil man kennt das ja vielleicht, haben wir auch so über Krankheit, ne? Also du hast irgendwie ein Zipperlein und ach ja, gehst du nicht zum Arzt und wenn dann ist der Zipperlein ist ein bisschen mehr und irgendwann, wenn der Zahn, sag ich mal, dann wirklich dir keine Ruhe mehr lässt, dann gehst du zum Zahnarzt.
Mhm.
ja, ist das nicht vielleicht mit allen anderen auch so? Müssen wir nicht erst, sagen wir mal, einen gewissen Schmerzfaktor erleiden, erleben, um überhaupt irgendwas zu verändern? Und ehrlich gesagt, meistens stimmt das. Oder?
Ja, ja, absolut. Da gebe ich dir recht. Also das ist, das würde ich auch so sehen. Genau.
Und wenn wir jetzt nicht, sagen wir mal, mehr und mehr A spüren, wie das Klima sich verändert und so, und B aber auch selber darunter in irgendeiner Form, in Anführungszeichen, leiden, tun wir dann erst dann was dagegen?
Der Arsch muss erst brennen, das ist ja immer so. Ne? Das ist ja
schön gesagt, Gary.
Ja, ich kriege das ja gerade mit, dass das, weil meiner Schwiegermutter, der geht's nicht so gut. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber das sind auch Sachen, die irgendwann mal eingeleitet worden sind, vor vielen, 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 vielen Jahren, durchs Rauchen.
Ja.
Die ihr jetzt praktisch in den Hintern beißen, also mit denen sie jetzt zu kämpfen hat. Und das ist so. Und auch jahrelang, das ist ja auch so eine Sache, dass jahrelang wurde das missachtet oder überhaupt totgeschwiegen was dir im Moment nicht wehtut, das zählt dann nicht. Da tendieren wir dazu, dass uns das dann nicht so in dem Moment stört oder so, ne?
Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Fatale tatsächlich eben gerade an der Klimadiskussion, um es mal dabei kurz zu bleiben, ist ja, dass wir hier in Deutschland, sagen wir mal, noch am wenigsten scheinbar davon betroffen sind. Scheinbar natürlich nur. Also zumindest bei uns ist noch keine Überschwemmung, also nicht in der Form. Es gibt's auch alles, aber so, man hat oft das Gefühl, also ich zum Beispiel, jetzt im Ruhrgebiet, ja, ist so eigentlich alles so wie immer. So, ne, klar, es ist mal heißer im Sommer und dann sagt, puh, das war aber heiß diesen Sommer und da ist so Klimawandel und dann ist das aber wieder weg, dann hat man schon wieder fast vergessen. Und ich glaube, das ist wirklich so fatal. Ne?
Das ist so eine
Verdrängung.
Ich sehe das ja bei mir, weil ich habe das ja, glaube ich, schon mal im Podcast mal erwähnt. Ich kann ja nicht mehr so richtig schwitzen. Ja. Also das heißt, ich nehme Hitze nämlich ganz anders wahr. Und vor ein paar Tagen habe ich halt auch diese Nachricht gelesen in der Zeitung, dass man damit rechnen muss, dass die Sommer hier in Deutschland zunehmend heißer werden. Mhm. Da habe ich so gedacht, ja, das ist jetzt, ich bin jetzt demnächst Mitte 55, das ist für mich ein echtes Problem.
Ja.
Ne? Also das ist, was mache ich da? Soll ich für die Zeit dann nach Schottland gehen, weil da ist immer schön kühl? Ne? Während bei uns irgendwie über 30 Grad waren, hatten die da lockere 12. ich meine, klar, es ist nicht Mallorca-Wetter oder Mallorca-Wetter, aber es ist jetzt, für mich wäre es angenehmer. Ne? Und das sind alles solche Sachen, wo ich tatsächlich dran denke. Und das sind zum Beispiel so, als junger Mann denkst du, mir doch egal, das ist halt heiß. Das ist auch jetzt ist da immer noch, wo ich so denke, naja, das ist jetzt eine gewisse Zeit. Das waren, ich kann es jetzt sogar genau sagen, weil wir diesen Sommer mussten wir in so eine Ausweichwohnung, weil wir hatten Wasserschaden in unserer ursprünglichen Wohnung. Und wir haben praktisch diese 3 Monate haben wir in einer anderen Wohnung verbracht. Und von daher, das war so der ganze Sommer und da musste man durch. Mhm. So, ne? Und dann ist auch, man weiß ja, das Wetter wird ja in Deutschland auch wieder scheiße, ne? oder doof oder kühl.
Siehe
und jetzt, ja, ich mag das total, dieses Herbstwetter, Winter, der Winter, der da jetzt mit großen Schritten kommt. Ich mag das total und ich freue mich auch auf den Frühling. Aber ja, das sind solche Sachen, da weiß ich jetzt schon Bescheid, dass ich da mit zunehmendem Alter echt aufpassen muss, weil das sind die älteren Leute,
die
unter dieser Hitze
am meisten leiden. Ja, auch die dann am ehesten sterben oder so. Und aber das ist ja so interessant, das ist jetzt etwas, wo du guckst bei dir, was betrifft mich das? Und in dem Moment ist jetzt natürlich, wäre jetzt die Frage, ist dann für dich auch diese ganze Klimadiskussion ein größeres Thema und machst du dir mehr Gedanken darüber, wie was du machen könntest oder so? Oder assoziierst du das jetzt gar nicht so sehr damit?
Doch, sondern doch, guckst
natürlich. Jetzt eher, muss ich mir eine bessere Klimaanlage kaufen, damit ich heißen Sommer
nicht. Also ich versuche schon so im Rahmen meiner Möglichkeiten oder so darauf zu achten. Bin immer total schockiert, wie sehr das doch immer noch so, dass es halt so Leute gibt, die das immer noch leugnen oder meinen, nee, ach komm. Das ist doch nicht so schlimm oder so, ne? Und ja, und versuch schon darauf zu achten, was ich dagegen machen kann, ne? Sei es jetzt nur jetzt hier in meinem kleinen Rahmen jetzt mit Recycling oder was auch immer.
Ja, ja, mehr kann man ja erstmal als Einzelperson nicht machen und dann ist die Frage, ne, schließt man sich irgendwelchen Gruppen an, versucht wie Extinction Rebellion oder Fridays for Future oder eben auch andere, gibt ja ganz viele andere Sachen, die man machen kann. So, ist vielleicht auch nochmal, müssen wir auf jeden Fall auch mal im Detail noch drüber sprechen bei Gelegenheit, aber ich komme halt jetzt gerade so ein bisschen drauf, weil eben, ja, wann verändert man sich oder wann findet überhaupt Veränderung statt und das eben, ich glaube...
Ja, aber das ist ja der Witz, Veränderung findet ja ständig statt.
Ne? Natürlich, aber ja, wann findet eine radikale Veränderung
statt? Ja, ja.
Also ich sag mal eine, oder wann tut man überhaupt etwas, um sich oder Umstände zu verändern? Veränderung,
ja,
klar.
Ja, aber es ist doch eigentlich erstaunlich, ne? Ich meine, wir leben hier, ich hatte vor ein paar Tagen hatte ich eine Anmoderation geschrieben für hier den Kollegen Sträter. Und da haben wir auch nochmal so geschrieben, dass das, was man halt so bei allem Drama so vergisst, ist, dass wir echt auf so einem Felsen sitzen, der mit so und so viel
60.000
ja, Stundenkilometer um einen Feuerball rast, ja, der um wie viel Mal größer ist als die Erde.
Ja, und der auch nur Teil einer winzigen Galaxie
genau,
ist,
einer winzigen
die sich
Galaxis
auch durchs Weltall rast.
Also das ist so unglaublich alles, was so um einen rum passiert. Und aber man hat viel mehr immer mit diesen kleinen Dramen zu tun. Ja, also das ist...
Aber auch das ist, glaube ich, manchmal denke ich mir wirklich, dass das so kleine Dinge wie zum Beispiel, dass wir kaum noch Sterne sehen können in den Städten, dass das auch dazu beiträgt, weil früher, wenn du irgendwie vor ein paar hundert Jahren gelebt hast, ohne ja, Strom, klar, hast du ein, also wer jemand schon mal die Milchstraße ohne Lichtverschmutzung gesehen hat, der ist ja, du bist ja, kannst ja gar nicht anders, als auf die Knie zu fallen. Stimmt. Und wenn du das jeden Abend sehen würdest, ich glaube, dann würdest du auch ein anderes Bewusstsein haben. Aber dadurch, dass diese Lichtverschmutzung da ist und man hier zumindest im Ruhrgebiet, klar, man sieht ein paar Sterne, aber ja, es aber ist ja nix. Ne?
Nix, wenn du in der Wüste von Utah bist. Und ja. Ich weiß gar nicht, ich sag das jetzt so, wo kann man das denn? Hier in Deutschland? Gibt es das überhaupt?
Doch, es gibt, glaube ich, ich habe irgendwo mal was gelesen. Das müsste ich rausfinden. Ich habe neulich was gelesen. Es gibt wohl irgendein so ein Naturschutzpark, weiß es aber nicht wo das auch zum Beispiel extrem gut zu sehen ist. Ja. Aber Deutschland ist natürlich sehr eingepackt in Europa und mit vielen Städten und so, das reicht ja auch ein bisschen Licht aus.
Du musstest schon nach Russland fahren, glaube ich, da hat es ja noch weite Steppen.
So war es, genau, ja. Also, aber du hast recht, so in der amerikanischen, ich habe das mal irgendwann in ich glaube, das war in der kalifornischen Wüste irgendwo, da habe ich das mal gesehen.
Oder Australien, ich denke, da ist das auch. Ja, in Wüsten.
Halt. Ja, da wo halt nichts so ist. Ich meine, muss man nur mal auf so ein Bild gucken von der Erde, weißt du, manchmal gibt es auch diese Fotos, wo sie dann bei Nacht die Städte, wo man dann diese Lichtpunkte sieht.
Ja.
Und da kannst du ja gucken, wo ist denn da mal ein schwarzer Punkt?
Das war übrigens interessant. Wir hatten wir haben die Pilotsendung für Thorsten Sträters neuer Sendung, die einfach Sträter heißt. Mhm. Und da war der erste Gast war Jochen Malmsheimer, der Kabarettist. Und der zweite Gast ist jetzt immer jemand aus einem anderen Sektor, also nicht aus dem Comedy-Unterhaltungssektor. Ja. Und in dem Fall war es Dr. Susanna Randall, also es hört sich sehr amerikanisch an, der Name, ist aber, ich glaube, die heißt tatsächlich Randall.
Wie der Toni.
Die erste deutsche Astronautin sein möchte, ganz gerne.
Ah, okay.
Und dafür eine riesengroße Kampagne, deswegen ist sie in sämtlichen Medien drin, weil das kostet natürlich unheimlich viel Geld und es wird auch nicht von der deutschen Weltraumbehörde unterstützt und deswegen ist sie da auf Spenden und Unterstützung angewiesen und so. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist, ich hatte nach der Sendung so ein paar Minuten Zeit, ich meine, wann hat man mal mit jemandem, der ich meine, das ist ja schon alleine, jemand zu treffen, der das vorhat.
Also der es auch realistisch vorhat, nicht?
Der das realistisch,
Sohn, der auch mal Astronaut werden wollte.
Nee, die hat schon also Weltraumtraining und so, diese Kotzmaschinen. Die hat das Weltraumtraining, die hat diese, wir haben Aufnahmen gesehen, wie sie halt da in diesem Jet, diesen Anti, was ist das, Schwerkraft, Gravitationsdings. Ja. Das macht sie alles. Und dann habe ich sie halt gefragt, weil was mich immer interessiert an so Leuten, die ins All fliegen, weil ich stelle mir das immer vor, du bist jetzt wirklich Neil Armstrong, du stehst auf dem Mond und du siehst die Erde, was schon mal ein sehr, für uns als Poster und auf Postkarten ist das ein unheimlich schöner Anblick und so und als Bildschirmschoner auch super. Aber, und dann machst du Folgendes, du drehst dich um und siehst nix.
Ja.
Nix und doch alles, weil alles da ist. Ja, ja. So, ne? Und Und ich habe mich gefragt, ob man dafür psychologisch also gefestigt sein muss. Also ich meine, das muss doch, verstehst du, wenn du dein Zuhause, das ist da, aber und du guckst aus dem Fenster der Raumstation oder vom Mond aus und du guckst wirklich in dieses große Nichts, das muss doch, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden.
Naja, also ich meine, man kennt die eine Richtung, da gibt's ja recht viel drüber, den sogenannten Overview-Effekt. Das ist ja dieses, der Edgar Mitchell war, glaube ich, einer der letzten, war der auf dem letzten Apollo-Flug? Weiß ich nicht, aber der war auf einem Apollo-Flug,
ja.
Edgar Mitchell, und der hat ja als erster sehr darüber erzählt, wie sein Bewusstsein wirklich, also tatsächlich einen Quantensprung sozusagen gemacht hat, als er die Erde gesehen hat.
Das, ey.
Also Edgar Mitchell ist ja sehr bekannt, der hat ja dann irgendwie das, Institute for Noetic Sciences gegründet.
Ja.
Das ist eben so ein Institut, was also, ich sag mal, paranormale oder parawissenschaftliche Phänomene untersucht hat und der sich auch viel mit UFO-Thematik beschäftigt hat und so. Also der ist wirklich ein veränderter Mensch geworden durch diesen Anblick, weil ihm plötzlich klar geworden ist, dass er ja auch nur ein winziger Teil
ist. Eben,
diese ganzen Dinge.
Genau.
Also das ist definitiv eine psychedelische Reise gewesen für ihn, dieser Mondflug. Vor allem der Rückflug jetzt. Ne? Und da gibt es, glaube ich, sogar einen ganzen Dokumentarfilm drüber. Echt? Müssen wir mal gucken. Also der Overview, man nennt das den Overview-Effekt. Und interessanterweise war ja auch das Foto, was dann, ich glaube ja schon, die ersten Apollo-Flieger gemacht haben von der Erde. Das war ja das erste Mal, dass man die Erde als Ganzes sehen konnte. Ja. Also der Overview-Effekt, der hat natürlich einen anderen Impact, wenn du selbst im Raumschiff sitzt und da rausguckst. Aber ich glaube, dass dieses Foto von der Erde als, ja, es ist eine Kugel oder ein Ball, das hat auch, glaube ich, in ganz vielen normalen Menschen was ausgelöst. Also auch dieses Foto, wo die Erde quasi aufgeht wie die Sonne vom Mond aus. Mm. Das ist ja auch ein Knaller, ne? Also um sich wirklich, und ich glaube, also da gibt's viel drüber. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wie es ist andersrum.
Weißt du, was sie geantwortet hat übrigens? Ich habe sie gefragt. Okay. Ich sag, muss man da nicht psychologisch für ausgebildet sein oder wenigstens so ein gewisses Bewusstsein haben? Und sie guckte mich an und sagte, nö.
Naja, ich glaube,
das war total komisch.
Ich glaube, das ist wirklich was zumindest damals hat das ja auch keiner sich gedacht. Also natürlich hat man bestimmt drüber nachgedacht, wie das ist, wenn so Menschen auf engem Raum für längere Zeit und so, da hat man schon psychologische Untersuchungen gemacht, bevor man die Leute in die Rakete gesteckt hat oder so. Aber ich glaube, diesen Effekt, den hat keiner so richtig antizipiert. Aber dann, jetzt würde mich auch mal interessieren, klar, ob es Leute gibt, die diese Erfahrung eben, die weggeguckt haben von der Erde und ins All an sich geguckt haben.
Das ist ja nochmal was anderes. Also das ist ja, also ich stelle mir das unheimlich wuchtig vor. Das ist ehrfürchtig und, also ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren würde, ganz ehrlich.
Und ich glaube, ganz ehrlich, aber das ist ja genau das, was ich denke, was auch passiert, wenn du schon auf der Erde mal in die Milchstraße guckst. Also wenn du wirklich mal das gesamte siehst.
Wenn dir wirklich bewusst wird. Ich meine, weißt du, guck mal, wir sitzen jetzt hier, draußen ist es mittlerweile dunkel. Gerade war es noch ein bisschen hell, als ich gekommen bin. Jetzt ist es dunkel. Wir werden uns ja, aber wir machen uns ja nicht bewusst, dass sich die Erde dreht. Also nee. Ich meine, ne, das ist jetzt für uns einfach, ja, es ist halt dunkel. Ja. Und halt um diese Sonne rast irgendwie mit einem Affenzahn. Und das ist schon weißt du, wann ich das Gefühl tatsächlich das erste Mal so richtig hatte? Das war, ja, erstens mal, weißt du, man hatte als Kind hast du immer so bestimmte Momente, zum Beispiel in dem Moment, wo dir deine eigene Sterblichkeit und vor allen Dingen erst dann die Sterblichkeit deiner Eltern bewusst wird und dann deine eigene Sterblichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Und wirklich im Bett zu liegen und darüber nachzudenken, ja, um uns rum ist wirklich nichts. Und das Interessante war, das erste Mal, wo ich dieses Gefühl wirklich so ein Ehrfurchtsgefühl gespürt habe, das war, als bei uns in Bochum das IMAX-Kino aufgemacht hat. Und der erste Film, den ich in einem IMAX-Format gesehen habe, das war halt so eine Kurzdokumentation über Raumfahrt.
For All Mankind war das wahrscheinlich.
Oder? Ich weiß es gar nicht. Es war eine, weißt du, damals waren die ja immer nur 45 Minuten lang, diese Dokumentation. Mhm. Und aber wo ich so gedacht habe, leck mich am Arsch irgendwie, das ist also wo die einfach so die schiere Größe da nochmal so ganz anders dargebracht wurde, ne? Und das ist, und weißt du, was auch interessant ist, wenn man jetzt so ein Smartphone hat und man holt sich mal, es gibt unzählige Apps, Hier, weißt du, wo du so, die du dann so Augmented Reality Apps, wo du dann, die du in den Himmel hältst und wo dir dann genau angezeigt wird, was für ein Sternzeichen es ist, ja, und so, ne? Und dann passiert nämlich Folgendes. Dann hältst du das mal nach unten.
Genau.
Und da, weißt du, so, und da ist auch was. Ja. Verstehst du? Weil da hat es auch ein Sternzeichen, ja, weil die halt unten sind in dem Moment. Ne? Und das ist auch nochmal, wo dir bewusst wird, ja, stimmt,
unter uns ist ja auch. Ich glaube, das ist eine total starke Meditation. Ich kann mich erinnern, als ich so Teenager war, es ist ja dieses, man irgendwann beginnt ja in einem so dieses Gefühl von so einer Sehnsucht.
Ja.
Und man kann das ja gar nicht, also als ich weiß, dass ich das als Kind schon hatte und man weiß aber gar nicht, wonach und wofür. Und ich habe das dann irgendwann als Teenager auch mit ein paar Freunden, wir haben ganz oft dann auf dem Feld bei uns in der Nähe gelegen, nachts und haben in den Sternenhimmel geguckt. Mhm. Haben manchmal dazu so Soundtracks laufen lassen, ja, so Star Wars und so Zeug. Ja. Aber oft auch nur so geguckt. Und wenn man dann so einfach sich da so reinfallen lässt oder vielleicht sich, und dann fängt ja an, alles, was du beschrieben hast, fällt einem dann ja so ein. Ja, ne, was man auf dem Planeten ist, bla bla bla, die ganzen Sachen.
Ja.
Und das ist auch schon, das ist eine sehr kraftvolle Meditation.
Absolut.
Ne, und irgendwann müssen wir auch mal über UFOs reden.
Ja, ich hätte dich jetzt, das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen, weil da tut sich ja auch eben gerade.
Da tut sich auch einiges. Viel und das ist ja, das führt jetzt heute zu weit, aber das ist mal ein Thema, das müssen wir
das unbedingt
mal
machen. Das ist ein Thema, weil, wie gesagt, da tut sich
viel. Weil das ist ja, das geht ja weit über, ich sag jetzt mal, außerirdische Wesen in metallischen Raumschiffen hinaus. Das ist ja ein gigantisches Thema.
Ja.
Aber es ist auch vor allen Dingen ein Einstiegsthema, meiner Ansicht nach, zur Spiritualität. Das kann ich ja in meinem eigenen Leben, kann ich das total gut sehen. Also was als Vierjähriger anfing mit Begeisterung für UFOs, ist im Laufe der folgenden 44 Jahre total gemorpht in eben diese spirituelle Ebene, wobei ich weiterhin fasziniert bin von dem ganzen Thema. Aber bin natürlich weit weg jetzt von zu sagen, das sind irgendwelche Außerirdischen nur. Oder vielleicht auch doch, weil, wie gesagt, wollen wir heute nicht vertiefen, aber ich komme jetzt drauf, weil auch das war immer dann zu der Zeit so ein Pull, ne, dieses, was ist denn da draußen im All und sind wir die Einzigen und was ist da, das All ist so gigantisch, da ist noch mehr und so, und das hat mich dann auch weiter dazu geführt, mich weiter mit diesen Fragen zu beschäftigen, und die Fragen führen ja automatisch irgendwann in so einer Sackgasse, so nach dem Motto, also du kannst ja fast nur irgendwann zu Gott kommen, und zwar nicht jetzt zu Person Gott, klar, das kennen ja alle Stammhörer von uns, sondern da ist einfach etwas ganz großes, gigantisches, was noch da ist, was hinter allem, über allem, unter allem, die Macht, sie umgibt uns, sie durchdringt uns, sie hält die Galaxis zusammen. Das ist es einfach. Irgendwas ist da noch, und ich glaube, das ist einfach so das, was dann auch passiert. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, der Blick in den Sternenhimmel kann das auslösen.
Ja, absolut, absolut. Aber wie gesagt, ich find's total faszinierend, dass wir jetzt mittlerweile in Zeiten leben, wo die Air Force das bestätigt hat, dass da diese Aufnahmen, die da vor einiger Zeit veröffentlicht wurden, ja, das waren wirklich unbekannte Flugobjekte. Also sie wissen nicht, sie wissen nicht, was es ist.
Genau.
Das ist es, ne?
Ja, was natürlich sehr interessant ist, dass eine Organisation, deren Job es ist, den Luftraum eines Staates zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass nicht irgendwelche unbekannten Flugobjekte drin rumfliegen, dass die das zugeben, das fand ich so faszinierend.
Ja.
Also ich hatte immer damit gerecht, die sagen, nein, das ist Quatsch, oder wir wissen, was das ist, aber wir können es euch nicht sagen. Das hätten
wir
sagen können.
Ja,
hätten wir sagen können, das sind geheime Flugobjekte, das ist top secret und so. Nein, sie sagen, keine Ahnung. Und du denkst dir, Moment, ist das nicht euer Job, zu wissen, was in Amerika durch den Luftraum fliegt? Weil es könnten ja auch die Russen, die Chinesen, die feine ISIS das
könnte alles
sein, ne? Keine Ahnung. Ja. Aber lass uns darüber ein anderes Mal ein bisschen vertieft sprechen, weil das ist definitiv ein hochspannendes Thema. Aber ich fand's, wir sind ja drauf gekommen, so ein bisschen, ne, diesen Planeten zu retten, und müssen wir nicht unglücklicher sein, um den Arsch hochzukriegen und so. Und das, um mal kurz mal wieder zurückzukommen zur Kurve.
Ja, das ist ja, ich meine, wir wissen ja selber, alles geht ja, das ganze Leben funktioniert ja alles in Wellenform. So, ne? Und das frag ich mich ja schon ganz lange, ob jetzt gerade so diese ganze Stimmung, in der wir leben, in dieser gesellschaftliche, was sich da jetzt so alles tut, dass so Sachen praktisch so alte Gespenster von früher wieder auftauchen, ob das hat auch einen Sinn und Zweck, weißt du, ich muss immer an diese buddhistische Geschichte denken, was mit dem Farmer, dessen Pferde abhauen und wo der Nachbar dann ankommt und sagt, Mama, du hast ja echt ein Pech mit deinen Pferden, warum, ne, jetzt hast du gar keine Pferde mehr, ja, und der Farmer sagt, man weiß nicht, wofür es gut ist, ne? Mhm. Und dann am nächsten Tag kommt das sein Zuchthengst kommt zurück und hat noch ein paar wilde Pferde, ja, mit dabei gebracht, ne, und ja, der sein Nachbar sagt wieder, meine Güte, hast du ein Glück, jetzt hast du ganz viele Pferde, ne, und der Farmer sagt wieder, man weiß nicht, wofür es gut ist, ne, und sein Sohn, der versucht dann, das Wildpferd zu zähmen und bricht sich dabei das Bein. Und der Nachbar sagt, ja mein Gott, was hast du ein Pech? Dein Sohn hat sich jetzt das Bein gebrochen. Und der Farmer sagt, wieder, man weiß nicht, wofür es gut ist. Und am nächsten Tag kommt die Armee und zieht die ganzen jungen Männer ein zum Krieg und sie können den nicht einziehen, weil er das Bein gebrochen hat. Und der Farmer sagt, der Nachbar sagt wieder, mein Güte, hat der ein Glück, ne? Man weiß nicht, wofür es gut ist. Und.
Ja, ja, natürlich.
Ne? Und das alles ist so in Wellenform, weißt du, dass das halt jetzt selbst, es fällt mir manchmal schwer, in so diese Stimmung, die jetzt so momentan herrscht, dieses Gespaltene, dass da manchmal so das Gute drin zu sehen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, gerade wir hier in Deutschland haben auch schon ganz andere Sachen erlebt, weißt du, so. Und
Naja, ich glaube schon, also ich meine, man kann natürlich immer sagen, man kann sich alles schönreden, ne? Also ich, ja, sag mal, die Situation ist natürlich schwierig auf dem Planeten und in unserer Zivilisation, gerade auf ganz vielen Ebenen. Und man kann jetzt sagen, ja, das ist ja nur Schönrederei, wenn man jetzt sagt, man sucht darin jetzt das Gute. Aber auf der anderen Seite, was bleibt einem eigentlich anderes übrig, außer, ja, man wird Nihilist oder so, ja, und stürzt sich vielleicht gleich von der Brücke. Deswegen, es gibt ja eigentlich gar keine Alternative, als zu gucken, okay, wozu ist denn das Ganze gut und, ja, was bringt uns denn das? Und ich denke mal, genau, wenn man das Leben an sich und gar nicht so sehr nur auf mich als Identität bezogen, sondern allgemein als einen Entwicklungsprozess sieht. Mhm. Also wenn wir alle nur auch Teile einer großen Entwicklung sind, also wenn man auch mal über den Tellerrand des eigenen Lebens hinausguckt, wenn man wirklich sagt, ja, vielleicht, weißt du, mein Beitrag zur Entwicklung der gesamten Menschheit ist vielleicht nur ein ganz kleines Ding. Vielleicht habe ich mal jetzt gerade oder in unserem Podcast habe ich mal einen Satz gesagt, der eine Person in irgendeiner Form berührt, ja, hat, die sie irgendwie, und die hat dann wieder was gemacht und irgendwie dadurch entwickelt sich das ganze Universum irgendwie weiter. Es ist ja, ja, es ist ja eine Art Entwicklung.
Ja.
Und vielleicht ist das ja etwas, und vielleicht ist ja jetzt auch diese scheinbar eher sehr düstere Stimmung oder die Problematik auch nur dazu da, um unser ganzes kollektives Bewusstsein einfach mal nach vorne zu bringen. Wie gesagt, vielleicht ist es eine reine Illusion, aber es ist für mich die einzige vernünftige Alternative, über alles nachzudenken, weil sonst, also wie gesagt, du kannst natürlich sagen, wie das manche Advaita-Leute sagen, so alles ist richtig, man muss auch nichts machen, ne, alles ist sowieso richtig, egal was passiert, ja, dann weiß ich aber auch nicht so recht. Also das kann ja stimmen. Und wenn das stimmt, ist ja gut, weil dann ist ja auch, wenn ich was mache, ist ja auch richtig. Oder du kannst sagen, ist eigentlich alles scheiße. Ja, dann ist auch doof.
Ja.
Oder du kannst sagen, ja, ich vertraue jetzt mal drauf, dass das Universum einen größeren Sinn hat, als nur jetzt ich mein eigenes Leben zu leben. Und dann tue ich mein Bestes, um irgendwie was Positives in die Welt zu bringen.
Ja.
Ne, im Dualismus sehe ich das immer noch als die bessere Variante, als das Negative in die Welt zu bringen. Und dann mal gucken. Also, und jeder hat seine Grenzen und jeder hat seine Kapazitäten, aber jeder kann ein bisschen was Nettes tun.
Im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Im Rahmen seiner Möglichkeiten, naja, ja,
absolut.
Also, und ich meine dazu, das ist ja auch eben, warum, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt vielleicht, um noch mal eben den Bogen zur Insight-Konferenz zum Abschluss zu kriegen, bevor wir dann über andere Themen sprechen. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns dafür interessieren, warum wir das auch immer im Auge behalten, weil wir natürlich das Gefühl haben, dass es doch dazu beitragen kann, dass es vielen Menschen einfach besser geht und dass, ja, dann auch, also wenn ich eine Möglichkeit habe, Menschen, die Depressionen haben, die unter Traumata leiden etc. pp., wenn die irgendeine Möglichkeit haben, wieder ein schöneres, besseres Leben führen zu können, dann ist es ja nicht nur A, dass es denen besser geht, sondern B, sind diese Leute ja auch eher in der Lage, vielleicht auch beizutragen, dass sich irgendwie alles
natürlich
weiter zu Positiven entwickelt. Ja. Ne? Mhm. Und natürlich ist es nicht nur damit getan und das ist auch, glaube ich, bei beiden Konferenzen ein ganz großes Thema gewesen, ist eben, dass es ja nur ein Teil eines Entwicklungsprozesses sein kann und dass natürlich Dinge wie Meditation, wie Integration, wie Gesprächstherapie, Gruppen, Dynamiken ganz wichtig ist. Aber es ist nun mal für viele Leute, also es gab Rosalind Watts, eine britische Wissenschaftlerin, hat einen Vortrag über die Forschung von ihr gehalten. Und da gab es nochmal wieder dieses eine Beispiel von einem Mann, der wirklich nur noch im Bett lag, der so depressiv und fertig war, der konnte nichts mehr machen. Der hat dann in diesem Psilocybin-Studie teilgenommen und der war wie ausgetauscht, der war wieder voll im Leben. Mhm. Aber eben nicht für ewig, sondern für ein paar Monate und dann ist es wieder zurückgegangen. Mhm. Und das zeigt ja mehrere Dinge. Das zeigt ja eben auch, dass diese Substanzen nicht alleine das Gelbe vom Ei sind. Mhm. Das zeigt aber auch, wie wichtig es wäre, dass da jetzt mal eine Legalisierung und eine bessere Behandlung stattfindet. Denn der Mann, für den war das fast noch schlimmer, hat sie gesagt. Mhm. Weil er weiß ja jetzt, wie es sein kann. Und jetzt ist er wieder in seinem alten Zustand. Und dadurch, dass es ja nur ein Uni-Versuchsreihe war und es ja weiterhin illegal ist, hat er jetzt zumindest legal keine Möglichkeit, das wiederzunehmen, um wieder sich mehrere Monate gut zu fühlen. Und wenn das der Fall wäre, wäre das doch sensationell.
Ja,
natürlich wäre es noch besser, er braucht gar nichts mehr. Aber im Moment scheint das Beste zu sein, was wir wissen. Also weit besser als jedes Antidepressivum oder so. Mhm. Und das fand ich dann auch, es war eine traurige Geschichte, ein bisschen tragisch irgendwo.
Ja, ja.
Und zeigt eben, wie wichtig diese Forschung ist, um auch Politiker dazu zu bringen, vielleicht die Gesetze zu ändern, damit mehr Menschen in den Genuss von diesen Sachen kommen, um dann wieder heil zu werden, damit wir als Gesellschaft auch heiler werden, um vielleicht den Planeten zu heilen. Also ich glaube, deswegen hängt das ja so zusammen. Das haben wir bei Breaking Convention, habe ich auch drüber geredet, wie der Bruce Perry oder die Gail Bradbrook, eine von den Extinction Rebellion Gründerinnen, wie die darüber geredet haben, wie eben das ja auch dazu führt, das Bewusstsein der Menschen so weit zu erweitern, dass es eben über mein eigenes Ego hinausgeht, sondern ich plötzlich dann die Welt verändern möchte.
Mhm. Ja. Also,
deswegen reden wir da öfter drüber.
Genau.
Und, aber jetzt reden wir noch mal ein paar über andere Sachen, glaube ich, damit wir auch
was haben wir denn
ein abwechslungsreiches Thema. Ja, wir hatten ja noch tatsächlich, wir sind ja Drehbuchautoren und wir sind ja große Film- und Fernsehfans und so weiter, deshalb gucken wir natürlich auch mächtig viel. Und wir haben zwei Sachen gesehen, die wir dachten, die könnten auch euch interessieren.
Ach so, ja, genau. Ne,
falls ihr die nicht schon gesehen habt. Und zwar sind das zwei Fernsehserien. Einmal eine Serie, die heißt Undone.
Genau.
Die läuft bei Amazon Prime.
Genau.
Da reden wir gleich drüber. Und das andere ist Frontera Verde, The Green Frontier. Das gibt's bei Netflix zu sehen.
Okay.
Fangen wir vielleicht mit letzterem an.
Ja, weil die kenne ich nicht. Da musst du mir was erzählen.
Frontera Verde ist eine kolumbianische Fernsehserie,
okay,
was ja schon mal erstmal sehr speziell ist. So, ich glaube, ich habe noch keine kolumbianische Fernsehserie gesehen.
Mhm.
Ist auch nur 8 Teile lang.
In Deutsch? Auf Deutsch?
Nö, auf kolumbianisch natürlich mit
Untertitel. Es kann ja sein, dass du synchronisiert.
Ach so, ja, die ist bestimmt synchronisiert. Ich gucke ja original, auch wenn ich die Sprache nicht kann. Ich gucke lieber Untertitel wegen der Atmosphäre und dem und so weiter. Ich habe das mit Untertiteln geguckt.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob es Englische oder Deutsche waren, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Geht 8 Episoden, weiß ich nicht, 40, 50 Minuten. Also kann man gut gucken. Hat auch, ohne es zu sehr zu spoilern, eine Art Ende, wo ich jetzt erstmal sage, damit müsste man müsste keine zweite Staffel machen. Ich würde mich natürlich freuen, aber das ist auch etwas, was man so abgeschlossen sehen
kann.
Und es ist halt, glaube ich, eben interessant, weil es spielt halt im Amazonas-Dschungel. Es geht darum, dass einige christliche Nonnen ermordet aufgefunden werden und eine junge Polizistin aus Bogota ist die Hauptstadt, ne? Muss ich gerade mal eben? Ja, ich glaube ja.
Ja, ja.
Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt vertue, wäre gerade peinlich. Ich glaube aus Bogota muss sie halt in den Dschungel fahren, um diesen Mord aufzuklären. Ja. Es ist witzig, weil ich habe mich ganz oft an Twin Peaks erinnert gefühlt.
Ja.
Weil es eben auch dieses klassische, ne, jemand kommt in eine unbekannte Welt, also Dale Cooper kam ja eben auch aus der Stadt nach Twin Peaks und das ist eine merkwürdige, surreale Welt, in die er reingezogen wird. Alles hat einen anderen
Rhythmus.
Und es gibt noch ein paar andere. Es gibt auch, sagen wir mal, wer Twin Peaks kennt, da gibt es ja auch die Szenen in der Black Lodge. Und das ist ja diese andere Welt, die so mit roten Vorhängen und diesem komischen, war das Schachbrett? Nee, das ist so zack, zickzack Muster ja. Und dann sitzt dann immer der Zwerg, steht da rum und redet rückwärts. Super, gell? Falls der mal keine Zeit hat, kannst du den synchronisieren. Ja, genau. Und so eine Art Ebene gibt es in der Serie auch, denn die Ermittlungen in den Mord, da geht es ganz schnell auch um die Indigenas, um die originäre Bevölkerung und um visionäre Zustände. Es werden auch, ich sag mal, ähnlich wie Ayahuasca, es wird nicht so genannt unbedingt, aber es werden auch Tränke zu sich genommen, die visionäre Zustände hervorrufen und ich will ja gar nicht zu sehr spoilern, weil gibt ein paar sehr überraschende Wendungen. Ich war sehr beeindruckt von der Bildsprache irgendwie. Es hat eine ganz eigene Atmosphäre entwickelt. Also der Amazonas-Dschungel wird jetzt gar nicht so sehr schillernd dargestellt, sondern es ist eigentlich sehr matter of fact gefilmt, also sehr fast schon so ein bisschen dokumentarisch. Also es wird jetzt nicht zu sehr schön gemacht mit irgendwie tollen Sonnenstrahlen, die sich durchs Laub brechen. Ja, ja. Gibt's auch, aber ist auch oft so mehr so ein bisschen so fast schon monochrom.
Ja.
Ne? Also man es ist sehr speziell. Wie gesagt, diese visionären Dinge sind ganz toll. Es gibt Hauptfiguren neben der Polizistin sind auch ein Paar der Indigenas, wo ich auch nicht zu viel verraten will darüber, wer die sind, was die sind und so weiter. Und es gibt noch ein paar andere Weiße, es gibt auch noch ein paar andere kolumbianische Polizisten, es geht auch um Korruption. Und es ist wirklich ganz hypnotisch, muss ich mal sagen.
Okay.
Und sie ist auch sensationell, die Schauspielerin ist ganz fantastisch, die Polizistin spielt.
Ja.
Und wie gesagt, es ist halt, also gerade jetzt, wenn man sich für Schamanismus interessiert, wenn man sich vielleicht auch für Ayahuasca interessiert oder solche Dinge, ist das eine ziemlich coole Serie.
Ja.
Es ist halt total spannend. Es ist sehr ruhig erzählt. Man muss sagen, man hat ein anderes Erzähltempo und auch eine andere Rhythmus, Schnittrhythmus oder so, als jetzt vielleicht bei amerikanischen Sachen. Das ist auch schön.
Mhm.
Also es hat eben mehr dieses hypnotische, ruhige. Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Okay. Ich habe auch immer nur, bin ja auch eh nicht so ein Binge-Watcher, aber ich habe tatsächlich immer nur eine Folge pro Abend geguckt, weil tatsächlich, ich bin ja auch mehr so ein hektischer Typ. Ich brauchte dann auch wieder irgendwas Schnelleres danach. Aber es hat wirklich eine ganz eigene Atmosphäre. Es lohnt sich total, muss ich wirklich sagen.
Okay. Verlinken wir zu. Hört sich interessant an.
Wer Netflix hat, sollte auf jeden Fall mal die erste Folge gucken und sich dann selber überzeugen, ob ihnen das gefällt.
Mhm.
Andan hast du aber auch gesehen, Gerrit.
Andan
dann
sag
du jetzt mal was.
Andan ist eine Serie, die ist, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die hat, aber es ist auch sehr überschaubar. Ich glaube acht.
Acht oder zehn, ich glaube auch nur acht.
Acht Folgen und handelt, es ist, ja, ist es eine Trickfilmserie? Nein, es ist es nicht. Also ja und nein. Also es ist in so
einem Cell-Shading. Ich glaube, man nennt es Rotoskop. Man nennt es Rotoskop-Verfahren.
Okay. Also es wirkt, die Bewegung und das alles, also ich denke, es ist ganz normal gefilmt worden und man hat hinterher, ist man mit dem Computer da drüber gegangen, um diesen ganz speziellen Look zu kreieren.
Kurze Frage, wer schon mal gesehen hat von Richard Linklater den Film Waking Life, den wir übrigens euch allen sehr ans Herzen legen müssen. Also das ist wirklich ein Om-Film, wie er im Buche steht, müssen wir auch mal eigentlich drüber reden.
Ja,
der ist in dem gleichen Verfahren gemacht.
Genau. Es geht eigentlich um einen Kriminalfall, und zwar eine junge Frau, so ein bisschen rebellisch, sie hat eine Schwester, sie hat eine Mutter, und der Vater.
Rosa Salazar,
ja,
die auch Alita Battle Angel war.
Genau.
Das ist auch ein sehr guter Film, wie ich fand.
Ja.
Unterschätztes.
Ja, und sehr, sehr unterschätzt.
Und,
ich glaube aber, der hat einen relativ guten Lauf.
Ja, der lief,
glaube
ich, ganz okay.
Ja, genau.
Aber Entschuldigung, genau. Also.
Alita Salazar.
Rosa Salazar.
Rosa Salazar.
Battle Angel Salazar. Genau.
Sie hat halt, sie ist so ein bisschen der schwarze Schaf der Familie und sie hat, sie fährt mit dem Auto und hat plötzlich eine Vision und sie sieht ihren verstorbenen Vater, gespielt von
Bob Odenkirk. Besser bekannt als
Saul Goodman und aus der Breaking Bad Serie oder Better Call Saul. Mhm. Also ein sehr, sehr profilierter Schauspieler, der übrigens auch aus Komödie kommt tatsächlich.
Ja.
Und dann hat sie einen Unfall. Genau, sie sieht den Vater und dadurch, durch diese Vision, hat sie einen Unfall und dann plötzlich hat sie die Fähigkeiten, plötzlich taucht der Vater öfters auf. Also sie, und er sagt aber auch gleich, das ist jetzt, ich bin kein Geist, sondern es geht eigentlich da, er will sie jetzt praktisch bitten, also diese Vision bitten, den Mord an ihm aufzuklären.
Genau, also er wurde ermordet vor ein paar Jahren.
Ermordet.
Und er möchte gerne wissen, von genau. wem und wie.
Ganz genau. Und er will seine Tochter dazu bringen, praktisch das aufzuklären. Und auf dem Weg dahin bringt er ihr bei, praktisch das Leben, das Leben oder beziehungsweise die ganze Existenz anders zu sehen. Und es ist dann auch so ein bisschen psychedelisch und auch sehr interessant und ja.
Also es ist sehr schamanisch. Also eigentlich ist es, finde ich, so eine schamanische Initiation, wenn man so will, die er mit ihr macht.
Ah, okay.
Mhm. Und diese Rotoskop-Verfahren, das bringt ja die Möglichkeit, super abgefahrene Sequenzen zu machen. Also man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich glaube, wer sich mal ein Bild machen soll, wir verlinken vielleicht mal den Trailer,
ja.
Weil da sieht man schon so ein paar, das ist sehr abgefahrene Sequenzen.
Genau, es wird sehr, sehr traumhaft. Im einen Moment sitzt sie in einem ganz normalen Zimmer, im nächsten Moment kann sie, was weiß ich, sitzt sie plötzlich mit ihrem Sessel im Universum.
Genau.
Oder so, ne? Also das ist, die Übergänge sind sehr fließend.
Genau.
Ja, ne? Also sehr traumatisch hätte man
ja, traumatisch, aber sehr, schon.
Ja,
es ist auch genau, traumatisch, genau. Weil es geht ja auch um ihren toten Vater, ne, den sie ja als Kind, sie war Kind, als sie ihn verloren hat.
Ja.
Und die Umstände sind ja dann auch, es ja, gibt ja auch sehr gute Twists, was
ja,
dahinter steckt.
Also was ist auch das Ganze auch ein sehr
spannendes Ding.
Ja,
ne? Also absolut, ist jetzt absolut. Nicht nur crazy stuff oder so, sondern es ist auch wirklich eine spannende Geschichte. Ja. Ich finde ganz interessant, sie hat so ein Cochlea-Implantat, also sie ist halt eigentlich taub und diese Cochlea-Implantate, das sind ja die man so, ja, man implantiert etwas und dann können Leute, die nicht gut hören können, halbwegs gut hören. Ja. Ihr Vater ist ja irgendwie Professor für theoretische Physik und hat über Zeitreisen geforscht.
Ja.
Und ihre Großmutter war schizophren. Also das wird auch noch alles so gesetzt. Also es werden halt diese verschiedenen, ja, was soll man sagen, was ich gerade aufgezählt habe, das wird so verwoben. Ja. Und natürlich wird auch die Frage gestellt, hat sie jetzt nur so einen psychotischen Break, weil sie einen Unfall hatte oder weil sie auch gerade Schwierigkeiten im Leben hat und weil sie sozusagen ja schon prädisponiert ist durch die Großmutter.
Ja.
Oder hat sie jetzt eine schamanische Initiation und oder gibt es überhaupt einen Unterschied?
Mhm.
Ist das nicht das gleiche in Grün und so weiter? Also es ist sehr cool gemacht, wie sie damit auch spielen
ja,
mit den
ja,
Ebenen.
Ja, genau.
Und die Frage auch, sage ich mal, ja, wir wollen nichts spoilern.
Nee.
Also, ne, es hat ein sehr cooles Ende. Ich glaube, sie haben eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, habe ich gelesen.
Okay.
Fand ich interessant. Auch da würde ich jetzt mal, ohne zu spoilern, sagen, hätte ich auch mit dem Ende leben können.
Absolut, absolut. Ja. Also das ist auch 8 Folgen. Das ist auch, das kann man schön wirklich relativ zügig weggucken. Und ja, es macht einfach Spaß. Also können wir sehr empfehlen.
Auf jeden Fall. Und wer sich für unsere Sendung interessiert, der dürfte da auch großen Spaß haben. Weil, wie gesagt, die großen Themen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was sollen wir eigentlich hier, wird da auch sehr bespielt. Und eben auch die, ich sag mal, Visionäre, Ebenen des Seins und so, die kommen da auch visuell ganz cool umgesetzt.
Visuell natürlich ganz cool und tatsächlich aber ohne auch mit der großen Kelle, mit der Esoterik-Kelle so zu kommen. Ne?
Nee, es ist ja dadurch, dass Rosa Salazar spielt das extrem so ein bisschen abgefuckt und Bob Odenkirk ist ja Comedian und das ist auch lustig. Also es ist auch über weite Strecken ganz funny und wie sie damit umgeht, dass sie da mal von der einen in die andere Realität rutscht und so, das ist dann auch so ein bisschen pragmatisch witzig. Also ist jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, so, die hat auch das, aber es macht vor allen Dingen Spaß, muss man sagen. Das ist eine echt coole, spaßige, spannende Serie.
Ja, wirklich mal was man so eigentlich sehr selten mal sieht.
Ja, genau. Also das können wir euch für die Weihnachtsfeiertage auch ans Herz legen.
Ich möchte da übrigens nochmal, weil dummerweise habe ich mir jetzt gar nicht notiert, wer das macht und ich bin da vor ein paar Tagen drauf gestoßen. Es fällt mir jetzt nur in dem Moment, in dem Zusammenhang, wo wir jetzt gerade über solche Sachen reden. Es gibt, bin ich durch Zufall bei YouTube, es werden einem ja immer, wenn man einen Kanal hat, werden einem ja immer Videos empfohlen und mir wurde empfohlen, eine Videoserie von einem Content Creator, der sehr wissenschaftliche Videos macht. Ja, dummerweise, ich weiß weder den Namen noch den Namen von seiner alten Serie. Das ist so ein Typ, Glatzkopf, Bart. Und der hat aber jetzt von YouTube selber, also das ist eine Serie, die ist von YouTube in Auftrag gegeben wurde, eine ganze Serie, ich glaube auch 8 oder 9 Teile über Mind, also über den Geist, über den menschlichen Geist. So, und wie ich da drüber gekommen bin, ist, weil eine Folge beschäftigt sich auch, da fährt er nach Peru und nimmt Ayahuasca. Und es wird auch gefilmt, es wird dokumentiert. Sehr interessant, weil das wirklich auch ein Typ ist, der eher aus der Wissenschaft kommt und ein unheimlich gutes Talent hat, wie ich finde, komplexe Sachen vernünftig und verständlich zu erklären. Und genau so ein Typ, der eigentlich mit Spiritualität wenig zu tun hat, der macht jetzt mal so eine Ayahuasca-Erfahrung. Das war sehr interessant. Aber er hat auch eine andere Folge, die mich auch natürlich auch sehr interessiert hat. Wie gesagt, das hat der menschliche Geist ist der Dachbegriff sozusagen. Und eine andere Folge, da ging es zum Beispiel darum, wie werden Helden gemacht.
Ah ja.
Das war sehr interessant, weil da hat er den Typen interviewt oder beziehungsweise dieses Ehepaar, die damals in den 70er Jahren dieses Stanford Experiment gemacht hat.
Das Stanford Prison Experiment, worauf auch der Film das Experiment basiert.
Basiert. Ja. Also, was ist da passiert? Man hat eine Gruppe Studenten genommen, hat die in 2 Lager geteilt und die einen sind die Gefangenen, Gefängnisinsassen und die anderen sind die Gefängniswärter. Und dann hat man geguckt, was damit passiert ist und ja, das Ganze ist dann relativ zügig, glaube ich, aus dem Ruder gelaufen, oder? Kann man das so sagen?
Ich glaube, ja, das ist recht fix eskaliert.
Ja, genau. Also, weil die Wärter, die haben dann diese Allmachtsfantasien tatsächlich entwickelt und so. Und also, wie gesagt, das ist eine Sache, die ist wirklich, hat es wirklich so gegeben und kann man auch jede Menge drüber nachlesen. Und wie gesagt, es gibt da auch diesen Film mit Moritz Bleibtreu spielt da, glaube ich, mit, ne? Ist das nicht dieser?
Ich weiß es immer nicht. Oder was, Jürgen Vogel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall deutscher Film, das Experiment.
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall einer dieser Initiatoren dieser damaligen Studie, der hat jetzt ein neues Projekt und zwar, da geht es um Zivilcourage. So, und da geht es dann in dieser Folge geht es halt auch darum, das sind halt, die gehen halt mit ihrer These, wie Zivilcourage gefördert wird und so gehen die halt durch die Schulen Amerikas und dann hat halt im Rahmen dieses Programmes hat man dann halt Schüler beobachtet, hat die ihn praktisch in so eine Situation gebracht, wo Zivilcourage gefragt war, einfach um festzustellen, reagieren die Jugendlichen, die jetzt gerade sozusagen diesen Workshop gemacht haben, diese Zivilcourage, reagieren die eher als jemand, der das nicht gemacht hat. Und das Interessante war tatsächlich, dass die dass die Jugendlichen, die tatsächlich diesen Workshop gemacht haben, tatsächlich eher darauf anspringen. Also das Szenario war folgendes, die saßen auf einer Parkbank zu viert, die Jugendlichen und eine Krankenschwester, das war vor einem Krankenhaus, Krankenschwester kommt mit einem behinderten älteren Herrn raus, es war heiß draußen und diese Krankenschwester kümmert sich offensichtlich nicht um ihren Patienten, der offensichtlich Durst hat und sie beleidigt ihn auch und auf jeden Fall so, dass diese Jugendlichen das alles mitkriegen konnten. Und da sind dann wirklich, es gab auch welche, die den Workshop mitgemacht haben, die nicht eingeschritten sind, aber tatsächlich zum größten Teil sind die eingeschritten. Und was auch interessant war, es gab aber auch Jugendliche, die diesen Workshop nicht mitgemacht haben. Das waren dann auch so zum die Beispiel ein mexikanisches Mädchen war das oder mexikanischer Herkunft und so. Und da hat man sich dann gefragt, warum hast du das gemacht? Und da kam dann zum Beispiel die Antwort, dass sie einfach in so einer Community groß geworden ist, in so einer Gesellschaft groß geworden ist, wo man sich gegenseitig hilft. Ja, und dann, wenn sie sowas sieht, dann kann sie nicht ruhig da sitzen, dann muss sie helfen. Und das war sehr interessant. Also, das ist eine ganze Serie, es gibt noch viele andere Themen. Wie gesagt, der menschliche Geist ist so der Oberbegriff und wir werden auch dazu verlinken. Sehr sehenswert, ich glaube auch pro Folge geht 45 Minuten, ist für Umme, also kostet nichts und kann man jetzt sofort bei YouTube gucken. Ein
Weihnachtsgeschenk.
Ja, ist wirklich gut. Ja. Also ist wirklich sehr interessant.
Klingt sehr interessant.
Ja.
Klingt sehr interessant und zeigt ja auch das Beispiel gerade, wo du sagst, diesen Gemeinschaft groß geworden. Also wie wichtig halt Gemeinschaft, Community. Verbindung, ja, ja, Community genau. ist. Ne? Also das ist ja auch, wenn man nochmal kurz den Bogen schlägt zu der Insight-Konferenz, ging ja viel darum, wie kann man Depressionen behandeln ja. und heilen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist immer wieder Rückverbindung zum ja. großen Ganzen. Sei es jetzt natürlich jetzt im Zusammenhang mit der Insight-Konferenz, natürlich, wenn ich jetzt eine hohe Dosis Psilocybin nehme, dass ich dann irgendwie eins werden kann mit dem Universum, so ähnlich, also eine Verbindung oder eben spüre, dass ich mit allem verbunden bin, aber eben auch ganz ohne jetzt Substanzen, wenn ich lerne, als depressiver Mensch wieder in einer Gemeinschaft zu sein. Also das war, wo habe ich denn das neulich gesehen? Da habe ich irgendeinen Dokumentarfilm gesehen, da ging es auch, ach nee, das war, ich lese gerade ein Buch von dem Johann Hari, Lost Connections. Mhm. Das geht genau darum. Der hat sich damit beschäftigt, wie kann man Depressionen eigentlich behandeln. Mhm. Und er war selber ganz lange depressiv, hat Psychopharmaka genommen und hat dann irgendwann rausgefunden, dass es eigentlich gar nicht so viel bringt und ist dann um die Welt gereist und so ein bisschen wie Malcolm Gladwell auch. Der hat auch schon mal eins geschrieben über Sucht, irgendwie was mit, wie heißt das, nicht The Silent Scream. Komme ich gerade nicht drauf, den Titel, da ging es um Sucht, weil er auch selber süchtig war und so. Und da hat er auch beschrieben, dass es zum Beispiel eben ganz viele diese Initiativen gibt, wo man schwer Depressive, zum Beispiel, denen hat man so ein altes Stück Land gegeben und hat die zusammengestellt und hat gesagt, so, ihr müsst daraus jetzt einen Garten machen.
Ja.
Natürlich mit Anleitung, also mit Leuten. Und diese Verbindung mit diesen anderen Leuten und gemeinsam ein Ziel zu haben und gemeinsam an etwas zu arbeiten und so, das hat unfassbar viel geholfen.
Ja,
ohne jede Art von Medizin, also sei es jetzt psychedelischer Medizin oder Psychopharmaka, sondern wirklich alleine das hat total viel gebracht. Und das beschreibst du ja gerade mit dem jungen Mexikanerin, die sagt, ich musste helfen. Also, und das zeigt ja auch, wie wichtig eben es ist, wieder zurück Verbindung und wie viele Leute leben heutzutage so isoliert.
Isoliert, ganz genau, ganz genau. Ne? Das ist, haben wir mit unseren Familien nicht mehr viel zu tun, so mit unseren Cousins und Cousinen und sowas alles. Und es gibt Kulturen, da ist das halt, da sieht man sich fast jeden Tag. Ne?
Ja, genau.
Ich meine, für uns wäre das hier eine Horrorvorstellung, aber andererseits hat das auch wieder seine großen Vorteile.
Ja, natürlich, wir werden wahrscheinlich, ich kenne das ja auch aus der, ich lebe ja in der Gemeinschaft und das ist natürlich auch schwierig, gar keine Frage. Ich frage mich manchmal, ob es schwieriger ist, weil wir es erst wieder lernen müssen.
Ja.
Ne, weil ich bin ja auch, sagen wir mal, ich habe ein vernünftiges Elternhaus und alles gehabt, aber trotzdem bin ich natürlich hier in unserer westlichen Zivilisation groß geworden und bin natürlich auch so indoktriniert, programmiert, wie auch immer, dass ich auch einfach ein Individuum bin und mein Ego relativ für wichtig halte und das jetzt erstmal wieder verlernen muss so ein bisschen und anders damit umgehen muss. Und ob es nicht vielleicht viel einfacher ist, wenn du in einem Kontext lebst, wo das immer schon war, ne? Dann findest du es vielleicht nicht so schlimm, jeden Tag mit 10 Leuten zusammenzuhängen.
Ja.
Unser einer, der kriegt einen Lagerkoller natürlich.
Ja. Also ich meine, ich kann ja nur von mir sprechen, weil ich bin ja auch nur ein gelegentlicher Besucher. Ich fühle mich hier immer sehr wohl.
Ich glaube auch, dass das...
Aber wie gesagt, ich bin auch nur ein gelegentlicher
Besucher. Du bist nicht 24 Stunden hier. Das kann schon manchmal ein bisschen heftig werden. Also, aber auch das ist ja wiederum da... Entschuldigung, das ist ja auch ein Lernfeld. Also diese Konflikte, die sich dann ergeben, die sind ja auch dazu da, um über dich selber was zu lernen. Und manchmal gibt es aber auch Konflikte, die sind nicht so leicht zu lösen. Ne? Das muss man auch einfach mal akzeptieren. Manchmal lebt man auch länger mit einem Konflikt. Also, weil das vielleicht ein tiefes Thema ist. Aber das nur mal, also ich glaube, das fand ich gut, weil du das gerade nochmal so sagtest, weil ich glaube, diese Hilfsbereitschaft, die diese junge Frau gezeigt hat, die hat damit auch zu tun.
Ne? Ja, ganz genau.
Und
ganz genau.
Ich habe gerade noch mal kurz geguckt, weil du meintest, wer das gemacht hat. Andan ist ja ganz interessant. Das ist wohl von den Leuten, die auch dieses BoJack Horseman machen, was ich ja noch nie gesehen
habe. Ich auch noch nicht.
Weil ich einfach,
und ich höre so viel Gutes darüber.
Ich höre Brillantes darüber.
Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mir eine Serie anzugucken, wo ein Pferd praktisch, was ist der? Ist so ein Sitcom-Star, glaube ich, ne?
Ich finde es einfach verstörend.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so.
Aber es soll echt brillant
sein.
Und jeder sagt dir, du musst dich durch die erste Staffel durchquälen, so wie bei Breaking Bad damals auch.
Da musste man sich aber, warte, man musste sich doch Breaking Bad nicht durch die erste Staffel quälen.
Nee, Entschuldigung, bei Game of Thrones war es. Bei irgendeiner Serie.
War die auch super von der ersten.
Ach ja, du.
Egal.
Und auf jeden Fall wird's dann besser und
Star Trek The Next Generation war die ersten 2,5 Staffeln echt ein bisschen anstrengend.
Echt? Ah, okay.
Das ist schon lange her.
Naja, auf jeden Fall.
Dann wird super.
Ja, ja, stimmt. Okay, und von den Machern ist das. Ah, das wusste ich nicht.
Genau, und die haben tatsächlich auch, das ist auch die Leute, die den Waking Life gemacht haben und den Scanner Darkly, der ist ja auch so produziert.
Ah,
ne, so eine,
die stecken da Philipp alle dahinter.
Ja, das sind die Leute, die halt auch dieses Animationsteam gemacht haben.
Ja.
Und sie haben auch natürlich tatsächlich hier mit Indigenas und Schamanen aus Zentralmexiko zusammengearbeitet dafür. Also, ne, das ist schon auch
genau.
Ne, alles so recherchiert und gemacht. Ist wirklich eine tolle Sache, muss ich
genau
sagen.
Ja, dazu muss man sagen, dass, genau, ich meine, das ist eine mexikanische Familie, genau. Das,
genau,
das ist,
ja, Rosa Salazar, genau, ja. Und so. Also halb, weil Bob Odenkirk
ja, ist
ihr Vater. Ihre Mutter ist mexikanisch, also
und
er ist Amerikaner, also genau.
Wie gesagt, sehr unterhaltsam, gar nicht mit der Kelle und tatsächlich spannend und überraschend. Also, ja.
Da habt ihr was zu gucken, wenn ihr Weihnachten keinen Bock mehr auf die Community-Gemeinschaft habt, wenn ihr Lagerkoller kriegt, weil ihr mit eurer Familie zusammengesessen habt, hoffe ich mal.
Kann man sich immer zurückziehen.
Kann man sich ein bisschen zurückziehen.
Und die sind auch relativ, also dann ist glaube ich, geht auch nicht länger als eine halbe Stunde.
Nee, genau, das sind auch kurze Folgen und ist kurzweilig und ist wirklich, also bin ich mir fast sicher, dass fast alle von euch das mögen werden.
Naja, und Miss Maisel fängt am 6. Dezember
wieder. Ja, das ist nicht ganz
dann kann aktuell, ja
aber ist trotzdem die beste Serie, die es gibt.
Ja, dann kann ja nichts mehr schief gehen.
Genau, jetzt The Crown ja zu Ende ist schon wieder. Okay, wir wollen jetzt nicht, das ist Sträterman der Streberg, der Podcast, genau, über Fernsehserien und Filme. Ja. Rede ich auch gerne den ganzen Tag, aber das ist ja nicht hier unser Thema, so prinzipiell.
Nee, genau.
Aber du hast noch einen Tipp.
Habe ich?
Weiß nicht, da dieses Buch
ach so
rumliegen hast, was auch noch wieder
genau Fernsehen. Also einmal habe ich hier mitgebracht, It's Gary Shandlings Book. Und zwar Gary Shandling muss ich erklären, weil Gary Shandling ist tatsächlich in Deutschland nicht so sehr bekannt. Gary Shandling war ein Komiker, der ist leider 2016 verstorben. Und er war ein sehr, sehr interessanter Mensch, sehr bahnbrechend in seinen Sachen. Er hat zwei Fernsehshows gehabt. Einmal The Gary Shandling Show, wo er das Thema Sitcom also komplett auf den Kopf stellt. Und The Larry Sanders Show, wo er praktisch einen Late-Night-Talk-Host spielt im Stile von Johnny Carson oder von Jimmy Fallon, Letterman, so die man so aus Amerika kennt. Seth Meyers, ja, genau.
Und Stephen Colbert.
Auch. Ich finde ja auch Seth Meyers, der sieht dir total ähnlich. Ich finde
was, wirklich?
Ja, ich finde, du hast da das so, also wenn ich Seth Meyers sehe, fühle ich mich an dich erinnert. So.
Ich dachte Gary Shandling.
Nein.
Ich sehe aus wie Seth Meyers.
Ja, okay. Also er erinnert mich gedacht immer an dich. Er ist ja egal. Auf jeden Fall, Gary Shandling hat, It's a Gary Shandling Show ist sehr, ich habe mir die erste Staffel geholt, habe mir die erste Folge angeguckt und ich fand das witzig, weil er stellt wirklich das Sitcom-Thema komplett auf den Kopf. Er bricht mit der vierten Dimension, also das heißt, er spielt den Zuschauer direkt an, er thematisiert das, ja, wir befinden uns ja hier im Studio, das Studio ist übrigens eine Nachbildung seines eigenen Hauses.
Ja.
Und die Figuren, die, ach, jetzt kommt die Darstellerin wieder, die meine Freundin spielt und so. Das hört sich an, als wenn das nach einer Folge ausgelutscht ist, aber ich habe mir jetzt tatsächlich den einen Abend mal 3, 4, 5 Folgen angeguckt und es war super lustig, weil da passiert so viel und das ist sehr, sehr bahnbrechend, aber man, ich glaube, es ging 4 Staffeln. Und das hat dann aufgehört, nicht weil der Sender gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr, sondern weil Gary Shandling, der hat so diese Angewohnheit, ab einem gewissen Punkt, wo er merkt, jetzt drehe ich mich im Kreis, macht er Schluss mit solchen, hat er Schluss mit solchen Sachen gemacht. Das gleiche gilt auch für Larry Sanders. Was jetzt Gary Shandling so besonders macht und warum ich den jetzt hier erwähne, ist, weil das wirklich sein Leben lang ein Suchender war. Mhm. Es gibt eine wunderbare Dokumentation, die geht über 2,5 Stunden von Judd Apatow. Judd Apatow ist der Regisseur vieler Comedy-Filme, die wir kennen. This is 40, the 40-year-old version. Er ist Produzent und Regisseur von so grandiosen Fernsehserien wie Freaks and Geeks und Love. Läuft immer noch gerade bei Netflix. Großartige Dings. Und das war sozusagen, ja, wenn Gary Shandling war so sein Obi-Wan Kenobi und Judd Apatow war so sein Schüler. Also der hat ihm praktisch die erste Chance
aber hoffentlich
gegeben.
Hoffentlich nicht Anakin Skywalker.
Nee. Gary Shandling war halt sein Leben lang ein Suchender. Und er hat auch sein Leben lang mit seinem eigenen, Ja, er ist aufgewachsen in einer Familie. Er hat einen älteren Bruder gehabt. Der Bruder hatte eine Lungenkrankheit gehabt. Der ist dann irgendwann gestorben. Und das Schreckliche war, dass das überhaupt nicht thematisiert wurde in seiner Familie. Er durfte noch nicht mal mit zu der Beerdigung kommen. So, ne? Der Junge, der sein geliebter Bruder, den er wirklich verehrt hat, der war plötzlich weg. Und das war ein ganz schweres Ding, da hat er noch als Erwachsener. Eigentlich war das so, wenn man sagen würde, wenn man das jetzt verfilmen würde und es wäre ein Film, dann wüsstest du, okay, das zieht sich wie so ein roter Faden, das ist so der Rosebud.
Ja, ja.
So, ne, das zieht sich so durch das ganze Leben. Und Gary Shandling hat dann auch hat sich so ein bisschen in Richtung Buddhismus bewegt und hat halt unzählig viele Tagebücher geschrieben. Mhm. Hier nimm's gerade mal.
Und ein schweres Buch.
Ist ein schweres Buch.
Ein schönes Hardcover genau. mit ganz vielen Replikas von seinem Tagebuch und ganz vielen Fotos. Also
genau.
Ist einfach zu lesen. Ich sehe das hier gerade. Ist ganz wenig Text. Also nicht wenig Text, aber.
Ja, das, also für meinen Geschmack ist es, weil halt so viele abgefotografierte Tagebucheintragungen sind, ja. Ist es manchmal für mich ein bisschen schwer, das tatsächlich zu lesen, weil eine Handschrift ist eine Handschrift.
Ne?
Manchmal ist sie gut zu lesen, manchmal nicht so gut. Und es gibt leider keinen Appendix, wo halt die Texte dann nochmal abgedruckt sind. Aber nichtsdestotrotz kann man das meiste lesen. Und es geht ganz viel bei Gary Shandling, bei diesen Aufzeichnungen in seinem Tagebuch. Er hat sehr viel meditiert, er hat regelmäßig meditiert. Also er wäre ein sehr spiritueller Typ und es geht ganz viel, eigentlich sind diese Tagebuchaufzeichnungen sind eine Meditation, sich immer wieder daran zu erinnern, dass in manchen Situationen jetzt nur das Ego praktisch das Steuer übernommen hat, mhm. Und dass man sich wieder zurückbesinnen muss. So wie das beim Meditieren ja ist, wenn du da sitzt und du versuchst zu meditieren und mit einmal kommt der Gedanke, oh Gott, habe ich den Müll schon rausgetragen? Und du besinnst dich dann, dir wird bewusst, dass du darüber nachdenkst und du konzentrierst dich dann wieder auf deinen Atem und so. Und ich glaube, dass diese Tagebucheintragungen waren genau das. Er hat die gebraucht, um sich immer wieder daran zu erinnern, dass alles endlich ist und man keine Angst haben muss fürs Leben und und dass man einem bewusst wird, dass man auch manchmal einfach von seinem Ego geleitet wird. Ne? Also es ist
ich lese mal gerade hier eine Note: Show Idea Behind the Scenes with God, Angels, Jesus.
Ja.
Aber nur so eine Note.
Ja, also wirklich, es ist ganz, ganz viel. Es gibt, eigentlich ist dieses Buch das Companion Piece zu Judd Apatows 2,5-stündigen Dokumentation. Hennes hat die komplett bei YouTube gesehen. The Then Diaries of Gary Shandling heißt die Dokumentation.
Genau, die ist bei HBO.
Wir gucken mal, ob's das gibt. Oder ich weiß, dass es das bei Sky nicht gibt. Sky hat ja eigentlich so das ganze HBO-Gedöns in Deutschland, aber weil Gary Shandling halt hier nicht so bekannt ist. Also ich finde ihn total interessant und ich finde auch solche Leute faszinieren mich immer sehr, die selber so auf der Suche sind.
Naja, und das ist ja auch eigentlich unser großes Thema. Deshalb
genau.
Haben wir auch immer unsere Gäste hier, weil irgendwo sind wir ja alle auf der Suche, jeder sucht auf seine Weise und
genau.
Jeder findet eben seinen Weg nach Om, was immer das ist. Ja.
Und er hat das halt durch Comedy gefunden.
Ja, genau, das ist ja das Tolle.
Das Tolle,
hier, genau. Stay in the moment, each moment.
Ja.
Das schreibt er hier mal, hier sind ganz viele so Notes.
Das ist total oft, kommt das so vor.
Ja.
Ne?
Ist ein wirklich tolles Buch, muss ich sagen, sieht super aus.
Sehr schön. Und ist,
also, keine Prozente vom Verlag.
Nee. Judd Apatow hat wirklich Zugang gehabt zu sämtlichen Tagebüchern und er erzählt in den Interviews, weil das ist jetzt gerade neu erschienen, erzählt er auch, dass er da mit ganz viel Vorsicht und auch mit ein bisschen Angst dran gegangen ist, weil er hat natürlich über die Jahre hast du ja ein Bild von so einer Figur, ne? Und das ist sein großer Mentor, sein Obi-Wan Kenobi gewesen und er hat große Angst gehabt, dass er in den Tagebüchern irgendwas findet, was dieses Bild einreißen könnte.
Ah, ja.
Aber tatsächlich war genau das Gegenteil der Fall und er konnte seinen Freund und Mentoren konnte er jetzt noch konnte er noch mehr würdigen, als er das nicht schon vorher getan hat.
Hier gibt's auch noch was. Finally I realize there is no fear to fears. Ego is fearful.
Ja.
Oder dann hier, der Satz ist auch nicht schlecht. Gary sagt, I can meditate to the point where my mind is blank, but then there's no one to blame.
Ja, 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 das ist so.
Da sieht man seine Comedy.
Seine Comedy, Comedy ganz Aspekt. Genau.
Ist toll. Hier, let go of judgment of others and of yourself. Forgive, integrated, open all parts of body. Take in chi to all parts. Breathe into all parts. Open, let go. Heal by being in now. Und so geht das hier noch ewig weiter. Ja. Ist toll.
Also
hier,
wie gesagt,
Ego is illusion. Ego is the illusion. Ego is the false self. Trust what you want. Also es ist ein spirituelles, esoterisches Buch, möchte man behaupten.
Ja, ja, genau. Ja, absolut. Also ich finde das auch ganz toll. Es hier ist ein tolles Companion Piece zu der Dokumentation. Und es ist es gibt auch eine ganz, ganz fantastische Webseite, ist mir aufgefallen, die von der Gary Shandling Estate wohl errichtet wurde. Auch mit in Zusammenarbeit mit Judd Apatow. Und da sind zum Beispiel einige Journals, also einige Tagebücher drin, die du komplett lesen kannst. Manche Sachen sind geschwärzt, ist klar, wenn er über irgendwelche Personen geredet natürlich hat. Es ist letztendlich ein Tagebuch. Aber du kannst da wirklich 40, 50 Seiten kannst du da online lesen. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass Gary Shandling sicher kein Heiliger gewesen, ganz im Gegenteil. Er ist sehr, das sagen seine Freunde auch, sehr neurotisch. Aber wie gesagt, diese Tagebucheintragung ist so ein bisschen, so kam es mir vor, wie so eine Meditation, um ihn selber daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist.
Ja, die Frage ist ja auch manchmal, ich meine, natürlich sind erleuchtete Meister, was immer das bedeutet, super hilfreich und so, aber manchmal ist es ja doch einfacher, irgendwie so einen Zugang zu finden über jemanden, der eben so ist, wie wir alle, nämlich auf der Suche, genau, aber ein bisschen neurotisch.
Er hatte übrigens auch tatsächlich eine Nahtoderfahrung.
Ja.
Und zwar war er in einem relativ simplen Auffahrunfall verwickelt und er ist aus seinem Wagen, irgendeiner ist ihm hinten reingefahren und er ist aus seinem Wagen gestiegen und hat sich den Schaden angeguckt und dann ist noch ein Dritter in den Wagen reingefahren, der in ihm reingefahren ist und er stand zwischen den beiden Autos. Hey. Und da war er schwer verletzt und wurde dann auch operiert und hatte tatsächlich auch eine so eine typische Nahtoderfahrung. Und aber er war tatsächlich davor auch schon, ging das in diese Richtung. Nur diese Nahtoderfahrung hat das dann alles noch mehr verschärft auch hier in dieser Larry Sanders Show, die ja großartig ist, wo ja auch ganz viele wirklich Topstars als Gäste dieser fiktiven Late-Night-Show sind. Auch da geht's ganz viel ums Ego und wie man damit klarkommt oder auch nicht oder darüber stolpert oder auch nicht. Also es ist sehr, sehr zu empfehlen. Also Gary Shandling ist wirklich für Leute, die ihn nicht kennen, ist das wirklich ein Füllhorn an
ein Füllhorn der Freude.
Ein Füllhorn der Freude, weil es wirklich super intelligente, tolle Komik ist, gute Unterhaltung ist, ja, und man kriegt noch mal was mit auf dem Weg.
Man lernt auch was.
Ja, genau.
Das ist doch schön. Das ist das Beste. Der Bildungsauftrag ist erfüllt.
Ganz genau.
Super. Ja, ich glaube, unser Bildungsauftrag ist für heute auch mal erfüllt. Habe ich das dumpfe Gefühl, oder?
Wir sind bei knapp anderthalb Stunde.
Oh, naja, dann sollten wir jetzt wirklich mal aufhören.
Ja,
wir sollten vielleicht noch kurz ein paar Sätze sagen. Wir haben ein paar interessante Gäste mal wieder in Vorbereitung. Also jetzt haben wir heute ja viel dummes Zeug und Kokolores, wie wir angekündigt haben, geredet. Wir hoffen, es war irgendwas dabei für euch, was spannend war, interessant. Wenn nicht, dann tut es leid.
Ja.
Aber hey, man kann nicht
überlegen. Kauf eine Pommes, würde Sträter jetzt sagen.
Ja, dann kauf euch eine Pommes. Genau, aber wir haben jetzt diverse Gäste in Vorbereitung zum Thema Kundalini-Yoga, zum Thema Baha'i, modernes Heidentum. Wir sind auch sehr kurz mal dran an Leuten, um mal über Magie zu sprechen und auch luzides Träumen ist in der Mache.
Luzides Träumen finde ich super interessant.
Also da denke ich, da hoffen wir mal, dass wir in den nächsten paar Monaten da diese Leute alle euch vorstellen können, mit denen reden können. Thema UFO ist nicht schlecht. Und weißt du, was ich mir neulich gedacht habe?
Nein.
Ich habe mir gedacht, wir behaupten am Anfang unserer Sendung immer, wir reden über wir stellen uns die großen Fragen und haben auch keine Antwort. Aber wir haben ehrlich gesagt noch nie versucht, eine zu finden, wenn ich mich recht entsinne.
Eine Antwort.
Ja, auf die Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was sollen wir hier?
Ja.
Ich finde, das sollten wir mal machen. Vielleicht ist das sowas für die 60. Sendung, habe ich mir gedacht.
Ja.
Und falls ihr irgendwie Ideen dazu habt, eigene Vorstellungen, eigene Antworten, dann könnt ihr uns die gerne schicken. dann können wir die mit einfließen lassen und einfach mal so ein bisschen rumrappen. Also ja, nicht wirklich rappen, ja, aber genau, so labern.
Ja.
Ne, weil ich dachte mir das so, und vielleicht sollten wir auch wirklich mal anfangen, unsere Gästen diese Frage zu stellen.
Ja.
Wir sind ja ein bisschen, wie sagt man, Blitzmerker mit Spätzündung.
Ja.
Man merkt auch, Wir sind schon etwas älter.
Der Andy Richter, der Sidekick ist von Conan O'Brien. Ein guter Comedian, der hat auch einen eigenen Podcast.
Wer hat das nicht?
Wer hat das nicht? Tage. Meine Güte, nee, was haben wir? Genau. Wir echt genau. So
unser
viele
Hund
Leute,
wollte jetzt auch einen machen.
Ein Podcast, genau.
Ja.
Nee, der stellt seinen Gästen immer drei Fragen.
Ja.
Wo komme ich her? Was mache ich gerade? Oder ne, und wo gehe ich hin? Oder wo will ich hin? Ne, ich muss immer genau nachlesen.
Ja,
aber diese drei Fragen, das finde ich ganz
aber interessant. Aber ich finde, das ist wirklich absurd, dass wir da noch nicht vorher drauf gekommen sind. Aber mein Gott, hey.
Ja.
Man lernt nie aus, man lernt dazu, gibt immer was Neues. Also von dem her, also wenn ihr dazu den großen Fragen, die wir uns jeweils stellen und keine Antwort haben, eine Antwort habt oder eine Idee oder sowas, dann schickt uns das bitte gerne. Wir freuen uns immer über eure Post. Wir haben auch wieder sehr nette Zuschriften bekommen in letzter Zeit. Also da bedanken wir uns auch für, auch mit Themenvorschlägen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Also alle, die uns was geschickt haben, wissen, wovon wir reden. Wir werden da mit den Leuten Kontakt aufnehmen und gucken. Finde ich total spannend, was
ich
da
auch,
war. Ja. Also vielen, vielen Dank und auch immer her damit. Ja, ihr könnt uns auch unterstützen, gerne. Freuen wir uns auch über ein paar Euro über Patreon.
Genau.
Ne, das hilft uns so ein bisschen, den Laden am Laufen zu halten.
Ja.
Freuen uns und bedanken uns da natürlich bei allen, die da uns schon unterstützen. Wenn ihr uns irgendwie Fragen stellen wollt oder positiv bewerten wollt, dann könnt ihr entweder zum positiven Bewerten zum Apple iTunes gehen.
Genau.
Gibt es das überhaupt noch?
Ja, natürlich.
Ja, iTunes, das gibt doch jetzt irgendwie.
Apple, das heißt, das ist jetzt alles aufgespaltet. Das heißt jetzt Apple Podcasts.
Oder Apple Podcasts.
Genau,
stimmt, sogar eine eigene App.
Aber
wie gesagt, da freuen wir uns natürlich über eine gute Sternebewertung oder so. Bei Fragen, Anregungen und so könnt ihr uns über unsere Facebook-Seite, über unsere Webseite oder über unsere E-Mail roland@mono23.com erreichen. Twitter, VWFNO, da twittern wir ab und zu mal, wenn es eine neue Sendung gibt.
Ja.
Und,
stimmt, da twittern wir eigentlich viel zu wenig.
Wir twittern zu wenig, aber wir machen eh zu wenig. Lass uns gar nicht erst mit der Selbstgeißelung anfangen.
Ja, stimmt, das war recht.
Wir geloben wie immer Besserung und hoffen mal, dass
es
im nächsten Jahr etwas mehr von uns zu hören gibt. Also weniger von uns als von unseren Gästen natürlich, aber dass wir euch da ein paar interessante Themen präsentieren können. Ja, wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt dieses Jahr, wenn es auch nicht so oft war.
Ja.
Und wir hoffen, ihr habt schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja.
Und seid auch nächstes Jahr wieder dabei, wenn es heißt, viele Wege führen nach Wir sagen, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste. Da wollte ich noch sagen, Namaste. Neulich hat die Janis Jakait, die uns ein neues Buch geschrieben hat.
Meine Güte.
Ich habe es auch schon. Wir müssen auf jeden Fall sie noch fragen, ob sie mit uns darüber reden will.
Ach, will sie doch bestimmt.
Will sie bestimmt, hoffe ich mal. Habe ich ganz vergessen. Sie hat auf jeden Fall ein neues Buch und sie hatte neulich bei Facebook, glaube ich, war das so ein Comedian getwittert bei Facebook. Oh mein Gott. Gepostet. Der sich darüber aufregt, dass Weiße Namaste nicht richtig aussprechen können.
Okay.
Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, das zu lernen. Hat auch gedacht, ich kann es, aber ich habe es wahrscheinlich wieder falsch gemacht.
Ja.
Und das nur dazu.
Okay, aber du sagst jetzt nicht, wie es richtig ausgeht.
Nee, weil ich weiß es ja nicht.
Ach so.
Okay. Ich lerne es beim nächsten Mal.
Okay.
Ja, also. Deshalb sagen wir jetzt mal ganz deutsch und tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.